Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Parteifreundinnen und Parteifreunde, wenn wir uns über das Morgen Gedanken machen, beginnen wir damit im Heute. Die Pandemie lastet auf unserer Seele und mit der Pandemie, die uns bei ihrer Bekämpfung bisher nur bedingt gelingen wollen. Wir alle hätten uns schnelleres Impfen und mehr Impfstoff gewünscht. Mehr Möglichkeiten durch mehr Tests, eine bessere digitale Kontaktnachverfolgung. Denn wir alle wollen unsere Freiheiten zurück. Wir sehnen uns nach sozialen Kontakten. Wir sehnen uns danach, Kinder wieder in den Arm zu nehmen, sorgenfrei in die Stadt zu gehen, in Restaurants und Konzerte. Und die Fehler im Pandemie-Management und manches persönliche Fehlverhalten, Egoismus in den eigenen Reihen haben dazu geführt, dass das Vertrauen in die Zuverlässigkeit und die Leistungsfähigkeit der Union insgesamt gesunken ist.
Ja, willkommen zum Klabautercast 166. Hallo Alicia.
Hi.
Es geht wieder ums Klima und heute geht es vor allen Dingen um das Programm der CDU-CSU.
Man könnte schon sagen, so ein Grand Finale, ne?
Ja, könnte man sagen.
Also, kleines Grand Finale.
Ja, das Programm für Stabilität und Erneuerung, wie es so schön heißt, gemeinsam für ein modernes Deutschland. Da müssen wir mal gucken. Aber bevor wir da einsteigen, können wir so ein bisschen zusammenfassen, was geschehen ist, was gab es an Reaktionen. Also, dass unsere Folge 164 über den IPCC-Bericht, also den Bericht des Weltklimarats und der AfD, ist ja relativ zügig online gegangen und da gab es natürlich dann auch Rückmeldungen. Und der letzte, 165, hat sich dann etwas verzögert. Da können wir also jetzt noch nicht so viel von Rückmeldungen sagen. Da geht es ja um FDP, Piraten und Volt. Das werden wir dann aber vielleicht auch noch aufgreifen können, wenn es dann da entsprechende Kommentare gibt. Aber dennoch ist einiges in der Zwischenzeit passiert.
Absolut. Also ich muss ehrlich gestehen, seitdem wir uns hier zusammengesetzt haben zum ersten Mal und den Podcast zum Thema Klima und Wahlprogramme gestartet haben und uns insbesondere das Wahlprogramm der Klimaliste angeschaut haben, geben sich ja die Ereignisse die Klinke in die Hand.
Genau.
Also es war die Flutkatastrophe, die wir hatten.
Ja.
Also wir müssen nochmal rekapitulieren, vor dieser Flutkatastrophe die CDU hatte ein Laschet, also wirklich rapide oder super Werte im Bund. Also es gab keine Regierung ohne die CDU, das war ganz klar.
Ja.
Es war zwischendurch die Grünen, die durch die Nominierung von Annalena Baerbock quasi auch mal so ein kleines Hoch hatten. Und in diesen Wochen seitdem ist so viel passiert, dass die letzte Umfrage eigentlich CDU, SPD auf 22%, glaube ich, waren es Insa, ne? Und die Grünen bei 17% und die FDP bei 13%. Also wir sehen eine Egalisierung der Kräfte.
Ja, ganz genau. Das ist auch einmalig. In Europa hat man das sonst nicht so, dass da die großen Parteien sich so gegenseitig, also plötzlich, dass keine Zweierkoalition mehr möglich ist, dass man halt eine Dreierkoalition braucht.
Absolut.
Das kommt nicht so häufig vor.
Ich denke, dass in Deutschland, dass dieser Wahlkampf anders ist. Dass dieser Wahlkampf anders ist als vorherige Wahlkämpfe, schlicht und ergreifend, weil die großen Parteien sich dieses Lamentieren nicht mehr leisten können, weil alle Dinge, die gesagt werden, alle Dinge, die einfach so mal da in den Raum gestellt werden, sind mittlerweile überprüfbar.
Ja.
Und die großen Parteien werden tatsächlich von den Ereignissen eingeholt.
Mhm.
Also es wird so sichtbar, alles, was nach der Flutkatastrophe passiert ist, dass da ein Mann aus NRW kommt und schon in seinem Bundesland kaum die Möglichkeit hat, das vernünftig anzugehen, und der möchte Deutschland regieren.
Ja, ja.
Ja, das sehen die, viele Leute kritisch.
Ja.
Dann haben wir das Rezo-Video, was diese Woche rauskam und was im Prinzip auch diese Sachen nochmal im Detail bespricht, aber noch viel mehr darüber hinaus. Also
ja, das Rezo-Video finde ich auch insofern sehr interessant, weil es gar nicht sich so sehr an Laschet abarbeitet,
genau,
sondern doch schon, und das finde ich auch wichtig, auf die CDU, CSU im weiteren Sinne eingeht und was da sonst noch so läuft. Insbesondere wird auch leider wieder an Personen festgemacht, aber gut, was heißt leider? Das ist möglicherweise auch greifbarer, denn er geht ja sehr mit Frau Klöckner ins Gericht, ja, der Landwirtschafts- und Verbraucherministerin. Und da sind schon wichtige Punkte, aber Punkte, die tatsächlich so eine gewisse Systematik auch haben.
Ja, entweder Inkompetenz oder Ignoranz. Das sind die zwei unterschiedlichen Ergebnisse, zu denen er kommt. Mhm. Ja, also, und das zieht sich nicht nur bei der CDU-CSU durch, sondern das sieht er über verschiedene Parteien hinweg. Und wir wissen ja, es ist nur der erste Teil, der zweite kommt noch.
Ja.
Ja, alle Parteien zittern schon.
Na, im ersten Teil ging es um Inkompetenz. Das war ja die Unterüberschrift. Wir wissen jetzt nicht so genau, was die nächsten Unterüberschriften sein werden.
Wir sind gespannt.
Da gibt es dann vielleicht andere Themenschwerpunkte.
Auf jeden Fall wissen wir, wie die CDU, CSU tatsächlich immer noch die junge Bevölkerung einschätzt. Ja, das haben wir jetzt letzte Woche gesehen. Da war ja hier in Berlin Extinction Rebellion Rise Up. Mhm. Unter anderem wurde auch der CDU-Wirtschaftsrat besetzt, wobei Besetzung eigentlich ein falsches Wort ist, weil das war offen. Man konnte einfach reingehen und man konnte sich mit den Leuten unterhalten. Es wurde tatsächlich auch kein öffentliches Straßenrennen in irgendeiner Form beeinträchtigt, sondern es wurde einfach quasi nur gefilmt, Video gemacht, dass man quasi da ist, um zu zeigen, hey, wir lassen es uns so nicht mehr behandeln. Mhm. Aber die Reaktion, insbesondere von Merz und von den Wirtschaftsmenschen in der CDU, war natürlich sehr abwertend. Ne? Mhm. Also wieder die kleinen Kinder, die keine Ahnung haben von der Welt, von der Politik, sollen sich mal raushalten, sollen ihren Müll selbst wegräumen. Und da sieht man tatsächlich, dass warum die Bewegung existiert. Einfach, weil sie bei diesen konservativen Parteien noch nicht mal von Interesse, sie ist lästig.
Mhm. Ja. Ja gut, aber wenn sie lästig ist, ist das schon mal gut.
Absolut. Ja,
dann muss auch was, also Lästigkeit ist schon, glaube ich, eine wichtige Voraussetzung dafür, dass sich was ändert.
Ja, absolut. Und wir sehen aber genau, um diesen Kreis zu schließen, dass diese Wahl eben anders ist. Und zwar diese junge Generation, diese junge Bevölkerung ist halt erstmals in der Lage zu sagen, hey Leute, ältere Menschen, schaut mal, was da eigentlich mit euch passiert wird, wie ihr eigentlich, auf Deutsch gesagt, verarscht werdet von den etablierten Parteien. Und so geht es nicht weiter. Es gibt hier eine Alternative oder es gibt hier eine Perspektive, die ihr noch nicht betrachtet habt, weil ihr so eingelullt seid von 70 Jahren Wahlprogramm. Und es wird jetzt mal Zeit für richtige Erneuerung.
Ja. Aber ich meine, es ist nicht nur jung gegen alt, das muss ich auch sagen,
Nein, weil ich ja auch nicht mehr so jung bin.
Aber man sieht eben auch zum Beispiel der Professor Rahmstorff aus Potsdam von dem Institut dort, der ja eigentlich auch so ein wichtiger Klimaforscher ist, der also auf Twitter, der radikalisiert sich ja auch, wenn ich das mal so benennen darf. Also das ist schon ziemlich deutlich, was er sagt. Ne? Also das ist
Also die Wissenschaft hat natürlich auch ihren eigenen Anspruch der Wahrnehmung und der Übermittlung von Inhalten. Aber ein Stück weit ist es natürlich auch so, dass die Wissenschaft jetzt ja mehr und mehr herausgefordert sind, eben weil es eine neue Form von Wahrheit, eine neue Form von Öffentlichkeit für solche Themen gibt. Und die Wissenschaft, die kann sich ja dann nicht die Butter vom Brot nehmen lassen, wenn es darum geht, Inhalte zu interpretieren. Mhm. Also für 70 Jahre lang war die Interpretation von wissenschaftlichen Erkenntnissen, die Interpretation von gesellschaftlichen Strömungen immer der Politik vorbehalten. Das wurde immer im Klein-Klein gemacht. Im CDU-CSU-Wahlprogramm sieht man das auch noch.
Ja? Ja, ja.
Wie paternalistisch, wie von oben herab. Da werden zum Beispiel Menschen, Bürgerinnen und Bürger werden nur als Verbraucherinnen und Verbraucher quasi bezeichnet. Mhm. Ja, und diese Wahrnehmung, diese Öffentlichkeit hat sich verändert, meines Erachtens. Und deswegen ist diese Wahl anders. Mhm. Und deswegen sehen wir ein komplettes Verschwinden ehemals extrem starker Kräfte.
Ja, ja. Mhm. Ja. Ja, ich habe noch einen Film gesehen, den ich verlinke. Die Erdzerstörer heißt er, von Arte. Ist auch noch, wird erst im nächsten Jahr depubliziert. Ist also Ende Juli herausgekommen und ist für ein Jahr zu sehen, aber bitte jetzt nichts auf die lange Bank schieben. Ich kenne mich, denn ich verpasse dann immer sowas, wenn ich denke, oh, ich habe ja noch ein Jahr Zeit.
Gleich im Anschluss
gucken. Das Jahr ist schnell vorbei. Da geht es halt um die Zerstörung der Erde, also insbesondere um das sogenannte Anthropozän, also das Zeitalter, in dem der Mensch die Erde prägt und zerstört oder aufisst, wie der französische Originaltitel sagt. Und das ist schon ein sehr starker Tobak. Also vieles weiß man schon, wird aber nochmal in aller Deutlichkeit klar gemacht. Und was ich besonders interessant finde, ich habe es im Vorgespräch schon gesagt, am Anfang wird ein Problem des frühen 19. Jahrhunderts aufgeführt, nämlich da entsteht ja die Industrie in Großbritannien und die arbeitet zunächst mit Holz. Das ganze Holz wird abgeholzt, was man bis heute in Großbritannien sieht, und das möchten die Leute nicht. Die wollen den sterbenden Wald retten und dann kommen sie auf eine Lösung, und das ist Kohle. Und von der Kohle geht es dann zum Öl und wir wissen, wie es so weitergeht. Und am Ende kommt eine gute Zusammenfassung, wo dann gesagt wird, ja.
Moment, Spoiler. Wer jetzt nicht gespoilert werden will, was die Endzusammenfassung ist, soll jetzt mal 10 Sekunden vorwärts skippen.
Ach so, ja, genau, 10 Sekunden vorwärts skippen. Jetzt kommt der Spoiler. Am Ende heißt es, der Green Deal ist genauso was wie damals die Kohle. Nämlich man versucht durch auch problematische Technik alles wieder schön zu machen.
Ja, und tatsächlich sehen wir in diesem Programm, mit dem wir uns heute beschäftigen, extrem starke Überschneidungen.
Ja. Ja.
Also ich konnte es irgendwann gar nicht mehr lesen, wie häufig mir das Wort Technologie, Technik, neue, moderne Innovation entgegenstand. Das war schlimmer als bei der FDP, muss ich sagen.
Ja. Ja.
Und da habe ich mich natürlich so einige Sachen gefragt, aber wie kam es dir insgesamt vor, das Programm?
Naja, also wenn ich erstmal sagen, also was ich erstmal sagen kann, es kommt natürlich nicht so viel zum Klima vor, das ist, glaube ich, naheliegend. Dann fängt es am Anfang so an, als wäre es aus einem Guss, auch mit so einer Einleitung und immer so einer relativ starren Struktur, dass am Anfang immer so eine Art Bekenntnis kommt, das auch in Kursiv geschrieben ist, am Anfang jedes Kapitels. Das ist aber, es bleibt dann aber letztlich auch größtenteils bei diesen Bekenntnissen. Dann finde ich sehr vorteilhaft, dass die Zeilen nummeriert sind. Man kann also genau zitieren. Mhm. Zeilen genau finde ich auch gut. Aber zum Ende hin ist dann wieder einfach Schluss. Das letzte ist die engagierte Sportförderung. Damit endet das. Da fehlt irgendwie noch auch wieder so ein Resümee. Also hat auch wieder den Eindruck, als sei man nicht so richtig fertig geworden.
Ja. Also fertig geworden ist ja ein guter Punkt, ne? Es war ja das letzte Wahlprogramm, was veröffentlicht wurde, und wahrscheinlich auch ein Stück weit nur auf Druck der Öffentlichkeit. Denn eine Sache, die mir, noch bevor ich überhaupt den ersten Satz gelesen habe, was mich sehr seltsam angestoßen hat, war die Tatsache, dass sie das als einzige Partei Regierungsprogramm nennen. Mhm. Also sie stellen sich schon in ihrem Selbstverständnis, das ist nicht ein Programm, was andere Leute, was uns attraktiv machen soll zur Wahl, sondern das ist das Programm, mit dem wir regieren werden. Das ist so eine völlig überhöhte Selbstwahrnehmung. Ja, so ein Programm so zu nennen, als müsste, so wie der Merkel-Wahlkampf vor 4 Jahren, ja, sie kennen mich. Es ist halt nicht mehr nötig, dass die CDU, weil sie ist ja der Garant für Stabilität, ja, und es ist quasi nicht mehr nötig, irgendwie um Wählerstimmen zu kämpfen.
Ja.
Und das zieht sich meines Erachtens durch das komplette Programm. Ja, wie du sagst, die Bekenntnisse und aber dann auch die Unverbindlichkeit. Es gibt an keiner Stelle wirklich Verbindliches. Ja, das gibt zwar so einen Reduktionspfad für CO2, der natürlich, wie wir ja schon wissen, und seitdem das Programm veröffentlicht wurde, absolut schon nicht tragfähig ist. Ja, der wird uns weit über Paris hinausschießen.
Ja.
Aber insgesamt gibt es keinerlei Form von Maßnahmen, die konkret angegangen werden, sondern es heißt immer, wir könnten, wir möchten, wir fördern, wir wollen was stärken und so, und das ist einfach zu wenig. Mhm. Es ist, ich.
Naja, ja.
Ja.
Also für ein Regierungsprogramm ist es mir dann aber auch wieder nicht wirklich konkret genug. Da sind eben viele Bekenntnisse drin.
Genau.
Mhm. Das ist, passt dann eher zum Wahlprogramm, aber es steht da nicht, wie es umgesetzt werden soll.
Genau.
Von einem Regierungsprogramm denkt man doch, dass da immer steht, was die jetzt machen, konkret machen wollen und nicht, wozu sie sich bekennen. Mhm. Ja, ich glaube aber, es gibt noch einen anderen Grund, warum sie das Regierungsprogramm genannt haben, weil sie ja zwei Parteien sind. Und die müssten ja dann getrennte Wahlprogramme machen. Ich glaube, so eine Überlegung steckt da auch dahinter.
Okay.
Das ist ja auch ein Novum. Ne? Die CSU hat sich dann zwar dennoch nicht zurückhalten können und hat auch noch was gemacht. Können wir vielleicht noch kurz drauf eingehen.
Mhm.
Aber es sind wirklich hier also zwei Parteien, die jetzt ein Wahlprogramm machen. Das ist auch für die Union was Neues.
Ah ja, okay, das war mir gar nicht so bewusst.
Mhm.
Aber mir ist tatsächlich noch eine andere Sache erst so in Mitte der Lektüre bewusst geworden. Ja, also ich habe mir ja die Selbstverpflichtung auferlegt, das möglichst neutral zu lesen.
Mhm,
ja,
das also glaube ich natürlich auch.
Sehr genau. Häufig gibt es ja dann so Punkte, die in der öffentlichen Wahrnehmung ignoriert werden, so wie mit dem Veggie Day bei der SPD, ne?
Ja.
Was quasi niemand vorher wusste.
Mhm.
Ich habe überlegt, ich versuche das wirklich neutral zu lesen und aber in der Mitte der Lektüre wurde mir dann klar, die Leute, die hier behaupten, was sie alles machen wollen und wo sie ja in ihrer groben Welt, in ihrer Wolkenwelt irgendwas realisieren wollen, die sind schon an der Regierung.
Mhm.
Und zwar seit 16 Jahren.
Ja, ja. Ja, ja.
Und in dem Augenblick kam ich aus dem Kopfschütteln nicht mehr raus, weil wie kann man denn solche Wischi-Waschi-Forderungen aufstellen? Wie kann man denn so eine haltlosen und so eine völlig am realen Leben vorbei Formulierung aufstellen, wenn man schon 16 Jahre an der Regierung ist und eigentlich weiß, was zu tun ist, wissen müsste, was zu tun ist, ja, um es mal.
Ja. Ja. Ja.
Es gibt nur eine einzige Stringenz, muss ich dann sagen, dann kann ich dann nicht mehr wertungsfrei sein.
Mhm.
Eine Stringenz und zwar, wo immer es geht, auf andere schieben. Wo immer es geht, die eigene Verantwortung wegschieben. Das wird hier so dramatisch deutlich, ob das der Rest der Welt ist, ob das die einzelnen Bürgerinnen und Bürger sind, ob das Sachen sind, die also die anderen Regierungsparteien, die ihnen da quasi annehmen. Aber bloß nicht die eigene Verantwortung wahrnehmen und dafür einstehen.
Mhm.
Das ist gruselig. Es ist gruselig sogar für 20%. Und sorry für diesen Rant, aber ich verstehe es immer noch nicht, warum es diese Partei immer noch auf 20% schafft.
Ja.
Weil sie tut nichts.
Ja, und dann, also das, also ein bisschen ist das, glaube ich, auch gewollt. Das Programm ist sehr, ich möchte fast sagen, liberal. Also man möchte irgendwie gar nicht so sehr den starken Staat, das war bei der CDU vielleicht auch anders, und es ist sehr wirtschaftsbetont. Ja, das ist vielleicht auch das, vielleicht so die Tendenz der Nach-Merkel-CDU oder der CDU hinter Merkel, weiß ich nicht so genau. Es wird ja auch Klimaschutz immer zusammen mit Wirtschaft gedacht, geht gleich los in der Einleitung. Da heißt es, eine Dynamik, die Wirtschaft und Klimaschutz voranbringt, Arbeitsplätze sichert und neue schafft, Familien unterstützt und eine moderne Arbeitswelt gestaltet. Ja? Das ist ein unvollständiger Satz. Gleich am Anfang Wirtschaft und Klimaschutz, und das werden wir durchweg sehen. Klimaschutz wird immer, ja, also oft mit Wirtschaft verknüpft, aber das kommt dann auch, es wird mit internationaler Politik verknüpft, das ging uns das hier gar nicht so wirklich was an, fand ich auch ärgerlich. Von daher ist es eben auch genau dieser Blick auf den Klimaschutz in Verknüpfung mit Wirtschaft und mit Industrie, ja, dass das irgendwie auch nochmal ein grundsätzliches Problem darstellt und alle Bereiche der Politik betrifft, das wird hier ja verschleiert.
Nicht nur verschleiert, sondern ich glaube immer noch fest daran, dass die CDU die Ernsthaftigkeit des Problems nicht durchdrungen hat. Sie hat sie nicht verstanden.
Ja.
Und zwar, wie sie eigentlich alles andere nicht verstanden hat. Mhm. Also ganz im Prinzip steht ja schon in der Überschrift für Stabilität und Erneuerung gemeinsam für ein modernes Deutschland. Das sind alles 80er-Jahre-Vokabeln.
Ja.
Da hat sich seit 50 Jahren in den Oberstübchen der Damen und Herren nicht mehr viel an ihrem Weltbild verändert.
Mhm. Ja, so. Das sieht man auch bei anderen Punkten. Also ich habe ja das Programm möglichst vollständig gelesen. Manchmal habe ich es ein bisschen schneller gelesen, weil das dann weil es doch dann auch manchmal sehr, sehr langatmig ist. Aber ich habe es eigentlich ganz gelesen. Da fällt mir auch das auf, dass in anderen Punkten einfach keine neuen Rezepte kommen, beziehungsweise alte Sachen wieder neu aufgelegt werden. Ich meine, wir haben jetzt nicht die Zeit, auf andere Dinge einzugehen. Wir wollen uns ja auf den Klimaschutz konzentrieren. Aber wenn man jetzt hier guckt, Aufstiegsversprechen zum Beispiel, das ist auch das 20. Jahrhundert, was sich da meldet. Natürlich ist das wichtig, dass das Menschen Chancen haben auf eine Zukunft, aber das wird hier in einer Art und Weise dargestellt, wie das, glaube ich, nicht mehr zeitgemäß ist.
Ja,
und auch diese ganze Geschichte mit der Heimat, das alles so stimmig ist in einer Welt, wo ja auch die Kultur globalisiert ist, ist fraglich. Dann die Digitalisierung, das ist natürlich eine Sache, die mich auch ein bisschen interessiert. Das ist hier auch, also
ja.
Also da fehlen ja auch wirklich die konkreten Ideen.
Absolut. Ja. Also dieses Regierungsprogramm ist die beste Bewerbung für Oppositionsarbeit.
Ja.
Um erstmal wieder Standpunkte zu finden.
Ja.
Ja. Also ich würde jetzt nicht so weit gehen und zu sagen, dass die CDU sich komplett erledigt hat, aber also zumindest in diesem Wahlprogramm existiert nichts, was Deutschland in den nächsten 4 Jahren braucht. Ja. Also so weit würde ich dann schon gehen. Das ist nicht hilfreich. Dieses Wahlprogramm ist nicht hilfreich. Insbesondere deswegen, und das wollte ich auch nochmal sagen, in der Einleitung ist es nämlich kommt ziemlich klar in der Zeile 13. Wir können nicht zaubern, aber wir können und wir wollen arbeiten und gestalten. Und dann steht auf Zeile 27, wir werden nichts versprechen, was wir nicht einhalten können. Im Angesicht der globalen Katastrophe, sich noch so hinzustellen und zu sagen, ja, wir versuchen dann mal hier so ein bisschen, aber eigentlich lebt man euer Leben und wenn wir jetzt hier nicht erfolgreich sind, dann haben wir es halt nicht geschafft. Das ist keine Verantwortungsübernahme, sondern es ist eine Beliebigkeit. Man kann Deutschland nicht so beliebig regieren mit diesen zwei Sätzen. Wenn sie nicht zaubern können, dann müssen sie, ja, dann hatten sie 16 Jahre lang Zeit zu gucken, woran es gelegen hat. Und nicht plötzlich anfangen, ja, irgendwie überirdische Effekte für ihre Inkompetenz. Ich kann mich kaum zurückhalten, aber quasi davor zuzuhalten. Und diese, hier wird nochmal so ein zentrale Denkfehler in der Einleitung in Zeile 21. Ja, wir wollen den Wandel gestalten. Also wir nehmen schon an, dass das ein Stück weit der Klimawandel sein soll, ja. Damit Deutschland an der Spitze bleibt. Das ist so weit von Klimagerechtigkeit entfernt. Das ist so weit davon entfernt, von einer Fairness gegenüber allen, auch zukünftigen Generationen, gegenüber allen Menschen auf diesem Planeten, sondern es schärft nur diesen Wettbewerbsgedanken. Ja, wir müssen uns auf Kosten aller anderen durch diese Krise mogeln.
Ja. Naja, ich habe das, du hast schon darauf hingewiesen, 16 Jahre regieren sie, davon merkt man aber nicht viel.
Ja.
Und das finde ich ja auch ganz deutlich in der Einleitung, Zeile 33. Wir brauchen auch einen Neustart im Verhältnis zwischen Staat und Bürger. Das bedeutet doch, was in den letzten 16 Jahren passiert ist, war irgendwie schlecht. Also sie kritisieren sich selbst. Ich lese mal weiter. Der Staat muss sich nach der Pandemie wieder deutlich zurückziehen. Das ist wieder diese liberale Geschichte. und den Bürgerinnen und Bürgern sowie den Unternehmen mehr Freiraum lassen.
Wir müssen aufhören,
wir müssen aufhören, jedes Problem bis ins Detail zu regeln oder mit mehr Geld lösen zu wollen. Wir wollen einen verlässlichen und modernen Staat. Also offenbar wollte das ja die alte Regierung nicht, wenn das jetzt das Wahlprogramm ist, das Regierungsprogramm. Also das ist, wieso haben wir eigentlich den verlässlichen und modernen Staat?
Ja, der wurde halt nicht wieder durch diese magischen, überirdischen Effekte erzwungen.
Ja.
Ja, also und auch im Zug auf das nächste Jahr, wir wollen so schnell wie möglich wieder zurück zur Normalität.
Mhm.
Ja, die Menschen dort haben schon realisiert, es gibt Krisen.
Mhm.
Und es gibt nicht nur eine Klimakatastrophe, sondern es gibt noch viel mehr Katastrophen. Wir hatten immer noch den Krieg im Nahen Osten. Wir haben die Euro-Krise, die Wirtschaftskrise. Wir haben so viele unterschiedliche Krisen und wir sind in einem permanenten Krisenmodus. Und ich würde sagen, die haben einfach genug davon. Die haben gesagt, das muss doch alles irgendwann wieder aufhören.
Ja.
Aber dann zu verstehen, zu realisieren, dass das das Ergebnis von fehlgeleiteter Politik ist, das Ergebnis von dem, was 70 Jahre lang getan wurde, dass da auf den Punkt kommen sie nicht.
Ja.
Sondern das ist, und wenn man das aufs Klima überträgt, dann wird auch wieder verständlich, warum sie nicht glauben, dass sie wirklich einen Einfluss auf diese Klimakatastrophe haben. Weil sie sagen, wir als kleine Menschen, wir sind doch viel zu klein mit unseren individuellen Einflüssen, auf solche großen Sachen wirklich bewusst und nachhaltig Einfluss nehmen zu können.
Mhm. Ja.
Und aus der Perspektive ist das Wahlprogramm an sich ja schon quasi ein Leerläufer.
Mhm.
Wenn sie gar nicht in der Lage sind, diese Verantwortung zu übernehmen, auch wenn sie es natürlich sagen, aber für die Welt vernünftige Maßnahmen zu entwickeln, um es für alle besser zu machen, dann weiß ich nicht, ob das, nochmal, die CDU, so wie es hier steht, ist
nicht regierungsfähig.
Nee.
Ja. Gut, also auf der nächsten Seite in der Einleitung steht dann in Zeile 45, deshalb soll Deutschland deutlich vor Mitte des Jahrhunderts eine klimaneutrale Industrienation werden. Auch natürlich wieder eine etwas vage und weitreichende deutlich vor Mitte des Jahrhunderts. Das heißt deutlich vor Mitte des Jahrhunderts.
Vor allen Dingen, wenn man weiß, dass es 2045 sein soll.
Naja. Also es soll dann deutlich vor der Mitte von 2045 heißen.
Das ist das Marketing-Sprech der Konservativen.
Mhm.
Also 5 Jahre lässt man sich noch Zeit, dann hat man ja noch 5 Jahre bis 2050. Mhm. Dieses falsche Verständnis von Reduktionsfaden, dieses falsche Verständnis von Verantwortung über die weltweite Reduktion von CO2 und Klimagasen, es wird hier nochmal eindeutig klar. Also die Dramatik wird nicht erkannt. Es wird nicht sagen, wir werden in den nächsten 4 Jahren so viele wie mögliche Maßnahmen in die Wege leiten, um so früh wie möglich CO2-neutral zu werden, um so früh wie möglich klimapositiv zu werden. Auch wieder immer nur dieser Fokus auf CO2-Neutralität, als wäre alles andere, was wir diesem Planeten antun, nicht viel weniger schmerzhaft.
Ja.
Sondern das wird halt einmal reduziert und es gibt dann quasi auch den Emotionshandel, an den sie sich gerne anhängen würden, ja, und wie genauso wie die anderen Parteien von der letzten Folge gucken wollen, dass sie das halt möglichst marktgerecht machen, aber dass das so viel andere Sachen externalisiert lässt, zeigt einfach, dass die Dramatik der Situation nicht verstanden haben.
Wobei ich sagen muss, wir erinnern uns, die Grünen haben gesagt, Klimaneutralität in 20 bis 30 Jahren.
Ja, absolut.
Ne? Und also, ich meine, das ist auch 2045. Ne?
Absolut. Also
das ändert sich, das ist ja nicht anders als das hier.
Ja, also es gibt keine Partei in Deutschland, würde ich mal sagen, also keine etablierte Partei in Deutschland, die realisiert hat, dass diese Mehr des grünen Wachstums, diese Mehr des, wir produzieren einfach ein bisschen mehr, wir haben einfach ein paar mehr Solarzellen und dann wird es schon, dass das die Katastrophe nicht abwendet.
Mhm.
Ja, diese fundamentale Wahrheit, dass wir müssen jetzt sofort 40% unseres Energieverbrauchs reduzieren, damit wir noch irgendeine Chance haben, in diesen optimiertesten Pfad von IPCC quasi reinzurutschen. Nur dann schaffen wir das. Und das bedeutet zwangsläufig für die kommenden Jahre Verringerung, Verkleinerung, ja, Degrowth. Ja. Wir haben unsere CO2-Ziele in 2020 nur geschafft, weil wir in der Pandemie waren. Weil wir gezeigt haben, wir kommen trotzdem dadurch, also Ernährungssicherheit kann sichergestellt werden. Die Menschen haben trotzdem ihre Kommunikation. Es war nicht einfach, keine Frage. Mhm. Aber nur wenn solche drastischen Maßnahmen sind, dann schaffen wir es noch auf eine gewisse Art und Weise. Mhm. Und natürlich sollte man die besser gestalten, als dass die irgendwie über einen herüberkommen, weil als nächste Krise.
Naja. Aber eben zum Beispiel der Ausstieg aus der Kohle wäre relativ leicht zu machen, wird aber auch überall, also nicht überall, aber je nach Partei mehr oder weniger rausgeschoben, beziehungsweise die CDU, das werden wir dann ja noch sehen, sagt einfach, 2038 ist das beschlossen. Bleibt es dabei.
Ja, ne? Und genau, und dann wurde ja quasi argumentiert, das wäre ja Paris-konform und alles andere müsste man dann ja in Ordnung und Gesetze gießen, ja, und dann gab es ja auch jetzt auch nochmal hier zu den letzten Entwicklungen dieses Geheimpapier von Greenpeace veröffentlicht über die Verhandlungen mit den Energiekonzernen. Mhm. Was darf ich denn jetzt noch abbaggern, was bleibt dafür bestehen und das nicht mit der Gesellschaft zu machen, nicht mit der Öffentlichkeit, die schon viel weiter ist im Denken, die schon verstanden hat, dass nichts davon passieren darf, von dem, was sie sich da im Hinterstübchen ausmachen. Das ist wirklich diese uralte Klientelpolitik. Ja. Das ist diese Hinterzimmer-Deals und dafür hat die CDU nicht ein einziges Prozent verdient.
Ja, das ist richtig. Ja. Naja, und es ist
wir sind fast schon sprachlos.
Ja, man ist sprachlos. Ja. Das ist wirklich der Punkt. Also es ist ja nicht nur der Kohleausstieg, es sind ja auch andere Sachen, die leicht zu bewältigen sind und die wir dann hier im Programm finden werden, die nicht vorkommen, ist das Gegenteil. Also zum Beispiel eine Geschwindigkeitsbeschränkung. Ja. Ne, lehnt man auch ab und so. Also so kann man natürlich nicht weiterkommen.
Ja, das ist pure Klientelpolitik, ja, was wir auch noch sehen beim Wasserstoff. Mhm. Ja, warum sowas überhaupt im Wahlprogramm steht. Ja.
Gut, dann gehen wir mal rein. Neue Verantwortung Deutschlands in der Welt. Aus Überzeugung für Frieden, Freiheit und Menschenrechte. Und da kommt tatsächlich gleich am Anfang, Zeile 72, 73, der Klimawandel vor. Und zwar negativ.
Ja.
Weder das Coronavirus noch der Klimawandel oder die digitale Transformation machen an Grenzen Halt.
Absolut.
Ja, es ist ja eine richtige Aussage. Es ist ein bisschen wie das Gras ist grün. Ja, aber das bedeutet, es macht ja auch nicht an unserer Grenze Halt. Also wir müssen uns kümmern.
Genau, es macht noch nicht an unserer Grenze Halt, denn wir wollen ja eine Sicherheitsarchitektur schaffen, damit wir die von uns verursachten und jetzt externalisierten Effekte, die die ganze Welt betreffen, einfach mal draußen lassen. Ja, deswegen brauchen wir die Sicherheitsarchitektur. Alle Sachen, die wir verursacht haben mit unserer Gier nach ständigem Wachstum, mit unserer Externalisierung, mit dem die Art Kolonialismus, alles das, was wir nach Deutschland reingeholt haben, und jetzt diese negativen Effekte, die sich zeigen, die müssen wir draußen lassen. Ja, also wir müssen unbedingt die Sicherheitsarchitektur stärken, weil das würde ja unseren Status in der Welt gefährden.
Mhm. Ja, dann kommt der Aufbruch für die transatlantische Partnerschaft und wieder ist das Klima erwähnt, nämlich Zeile 146, 47, 48, nur in enger Abstimmung, also mit den USA soll das heißen, also davon war eine Zeile davor die Rede und das ist auch der Abschnitt Beziehungen zu Amerika stärken, nur in enger Abstimmung werden wir gestaltende Impulse in der Klima-, Handels-, Wissenschafts- und Technologiepolitik setzen können.
Absolut beliebig, beliebig. Ja.
Aber immerhin haben sie als erstes das Klima genannt. Also, dass da irgendwie was wichtig ist, scheint schon klar zu sein.
Ja.
So, und dann wieder ein kleiner Punkt mit dem Klima. 1.8 für eine nachhaltige Entwicklung in der einen Welt. Entwicklungszusammenarbeit stärken, 355, 356. Die Ziele der Vereinten Nationen für eine nachhaltige Entwicklung der Agenda 2030, da haben wir sie wieder. Die haben wir ja beim letzten Mal ausführlich auch nochmal erwähnt. Aber die Ziele der Vereinten Nationen für eine nachhaltige Entwicklung der Agenda 2030, das Pariser Klimaschutzabkommen und die Menschenrechte sind unser Leitbild für eine gerechte Globalisierung, für eine friedliche und nachhaltige Entwicklung in der Welt. Ja,
das ist so
Leitbild.
Sugarcoating.
Leitbild, aber eigentlich ist das viel mehr als ein Leitbild, denn wie gesagt, da gibt es physikalische Grenzen und kann man nicht einfach nur sagen, naja, können wir mal ein bisschen gucken, ob wir das noch einbauen können, sondern das ist
das ist pures Greenwashing, was hier stattfindet. Ja. Das ist wirklich nur einmal kurz die Buzzwords abholen, um damit Menschen sagen können, hier steht doch hier, machen wir doch, wir bekennen uns doch dazu.
Ja.
Ja. Und dann findet aber da nichts irgendwie was statt, was konkret wäre.
Ja. So, der erste, das erste Kapitel ist ja eben die Außenpolitik, also neue Verantwortung Deutschlands in der Welt. Und das, der letzte Unterabschnitt, der Abschnitt C von diesem Kapitel, das zweite Kapitel ist dann auch wieder Weltpolitik, aber mit dem Fokus auf Europa. Und dann kommt der neue Wohlstand, das dritte Kapitel. Aber jetzt hier das erste Kapitel eben Weltpolitik. Und ganz zum Schluss kommt 1.10, internationaler Klimaschutz zur Bewahrung der Schöpfung. Man beachte, internationaler Klimaschutz. Und das ist auch das, was ich hier so ein bisschen seltsam fand. Also es geht plötzlich mal um Klimaschutz. Aber ja, mir ist eben aufgefallen, dass es hier um sogenannten internationalen Klimaschutz geht und um die Klimaaußenpolitik.
Klimaaußenpolitik.
Es ist offenbar, Klima ist offenbar nur eine Frage der Außenpolitik.
Richtig, wir müssen Klima draußen halten.
Ja.
Ja. Oder zumindest müssen wir das draußen halten, was sich negativ bei uns quasi daraus ableiten lassen würde. Und ich fand das in dem Sinne spannend, weil die auch hier sofort, ja, zum allerersten Mal und ganz eindeutig auf die Stärkung innovativer, klimafreundlicher Technologien weltweit eingegangen wird. Ja. Und wo der Klimawandel die Sicherheit gefährdet. Und hier wird es nur indirekt angesprochen, also Klimaflüchtlinge, Auswirkungen, die zu Hungersnöten, zu Katastrophen führen, ja, müssen mit erhöhter Sicherheitspolitik beantwortet werden.
Naja, weil hier die Forschung dahinter steckt, die ja nun falsifiziert worden ist durch die Überschwemmungen, dass das irgendwie woanders eine Rolle spielt, der Klimawandel, nicht bei uns.
Ja. Ja. Ja, also wie, da sind wir wieder bei dem völlig abstrusen Verständnis, ja, wie diese Welt funktioniert und wo eigentlich gehandelt werden müsste.
Ja.
Und da gehen wir natürlich weiter. Also wie du ja schon sagtest, sehr wirtschaftsorientiert. Wir brauchen eine internationale Klimafinanzierung. Wir brauchen den Transfer vom technischen Wissen. Das bedeutet ja nichts anderes als, wir sind hier schon wieder beim Kolonialismus 2.0. Wir entwickeln, was auch immer, potenzielle Technologien, exportieren die nach Afrika, die dürfen die teuer von uns einkaufen und wir nehmen dann die CO2-Einsparungen, die dadurch generiert werden, in unsere Bilanzen mit auf.
Ja.
Das ist.
Ja, das ist allerdings Kolonialismus vom Feinsten.
Und das steht hier blatant an dem 1.10 drin. Für mich gibt es da irgendwie kaum nicht eine Möglichkeit, das noch objektiv irgendwie zu diskutieren, sondern was hier gemacht wird, ist tatsächlich die ganzen Nachwirkungen, sämtliche Auswirkungen des Klimawandels nur zu externalisieren und auf andere abzuschieben. Und wir sind ja die immer noch daran verdienen. Wir haben zuerst die Welt kaputt gemacht und jetzt entwickeln wir Technologien, die wir anderen teuer verkaufen, damit die anderen, die wir in Ordnung bringen können.
Ja, die Entwicklungs- und Schwellenländer, die sollen das in Ordnung bringen. Steht ja hier, Zeile 446. Zur Eindämmung der Erderwärmung ist entscheidend, dass Entwicklungs- und Schwellenländer ihre Wirtschaft von Anfang an klimafreundlich aufbauen. Ja, aber dass wir nach wie vor Kohle verstromen, das steht da nicht. Ich meine, das ist
genau.
Doch der Punkt, ne?
Ja, also ich meine, hier bei der Außenpolitik ist es klar, dass es nicht erwähnt wird, aber es wird auch nirgendwo anders erwähnt. Das ist ja das Spannende. Also es wird ja nicht als Kritikpunkt irgendwann nochmal
sozusagen abgefrühstückt damit. Ja.
Auch wir brauchen natürlich einen globalen Emissionshandel. Das heißt, wir auch hier sehen wir auf Zeile 441, da sehen wir die Idee, ja, die wir auch schon mal diskutiert haben, quasi solche natürlichen CO2-Senken als CO2 mit CO2-Zertifikaten auszustatten. Ja, das hatten wir diskutiert zum Thema Amazonas-Regenwald. Und hier will die CDU natürlich auch den Neoliberalismus, die Wirtschaft in die Welt bringen. Und selbst solche Länder, die eigentlich in einem relativ guten Gleichgewicht leben, ja, quasi ans globale Wirtschaftssystem mit anschließen, damit auch die am Emissionshandel teilnehmen, um sich quasi die Vorteile zu sichern von stark bewaldeten oder klimapositiven Ländern, um dort CO2-Zertifikate quasi zu annullieren bzw. auszugleichen. Also auch das muss wie bei der FDP quasi in den internationalen
Zielen verhandeln. Und wie gesagt, wenn wir da was, also wir, wenn Deutschland da was tut, dann kriegt es, dann ist das anrechenbar auf die nationalen Klimaziele.
Ja, ja,
erinnert mich so ein bisschen an Cum-Ex. Ne? Wir lassen uns die Sachen mehrfach erstatten. Das haben sie auch gemerkt. Denn ganz zum Schluss steht, dabei müssen Doppelanrechnungen wirksam ausgeschlossen werden. Ja, wenn Doppelanrechnungen ausgeschlossen werden, bedeutet das doch,
dass die nichts davon haben.
Ja. Ne? Also das ist doch ganz schlimm.
Und dann vor allen Dingen noch mit diesem Neumann-klugen Satz hier auf Zeile 449, da steht dann, denn jede eingesparte Tonne CO2 zählt, egal wo sie eingespart wird. Also da werden die Leute gegeneinander aufgebracht und die CDU kann sagen, hey, wir wollen ja nur einsparen. Mhm. Ja, ist doch egal wo, wir kümmern uns darum, dass das weltweit gut ist. Am deutschen Wesen soll die Welt genesen. Mhm. Ja, das ist völlig diese Selbstüberhöhung, diese Selbstüberschätzung, dieser patriarchale Duktus, der da mit reinspielt. Mhm. Wir müssen die Welt befreien und wenn sie sich nicht befreien lassen will, dann müssen wir uns vor ihr beschützen.
Mhm. Naja. Also Sicherheit ist ja hier auch, das ist ja klar. Ja, jetzt muss man allerdings, also jetzt nicht zur Ehrenrettung der CDU, sondern man muss natürlich auch sagen, bei Volt ging es auch los mit der Klimadiplomatie. Das war schon auch der erste Punkt. Also insofern, da haben wir das, glaube ich, sogar noch irgendwie gut gefunden.
Diplomatie bedeutet ja, also bei der CDU, ja, ich will will Volt an dem Punkt nicht zwangsläufig verteidigen, weil die natürlich einen sehr europastarken Fokus gegenüber der Welt haben. Aber hier wird ganz klar, dass Deutschland im zentralen Mittelpunkt steht. Wir müssen Deutschland vor den Auswirkungen der Klimakrise schützen und die Klimadiplomatie, wie sie dann zum Schluss ja aussieht und soweit ich mich erinnere, will Volt ja wesentliche Aspekte des Klimaschutzes ja international stärken und bestimmte Regularien an die Vereinten Nationen übergeben, damit sie sich darum kümmern, was gut ist. Und die CDU hat halt diesen, nimmt für sich in Anspruch, das alles selber machen zu können und zu wollen.
Ja.
Und da ist schon dramatischer Unterschied, weil ich glaube nicht, dass die hier wirklich auf Diplomatie aus sind, sondern das ist quasi Wirtschaftsexport oder Wirtschaftsförderung unter dem Deckmantel der Diplomatie.
Ja.
Das ist, glaube ich, was anderes.
Ja. Gut. Ja, dann.
Ich habe das nächste auf der.
Nichts. Also ich habe jetzt lange nichts.
Seite 20. Und zwar das nachhaltige Europa.
Ja.
Und da.
Genau, da habe ich es auch wieder. Aber das ist ja jetzt sind ja einige Seiten, die man beschlagen musste.
Es gibt ja noch mehr Sicherheitsprobleme. Ja. Es gibt die EU-WählerInnen fühlen sich ja noch an mehreren Stellen. Und
ja. Genau. Na gut, aber jetzt kommen wir zum nachhaltigen Europa.
Ja. Und hier natürlich das von dir, der schon von dir angesprochene European Green Deal, der eine sehr zentrale Rolle spielt. Ja. Also wenn man schon irgendwie das unbegrenzte und unreflektierte Wachstum nicht mehr verargumentieren kann, ja, weil es eben gegen den Klimaschutz ist, dann müssen wir uns halt andere Bilder schaffen.
Mhm.
Und dann machen wir das mal eben mit dem European Green Deal. Ja, und versuchen da irgendwie noch die europäische Wachstumsgeschichte, ja, Wachstum jetzt wieder in Klammern, auf Kosten der anderen Menschen zu realisieren. Und dieses Märchen zieht sich tatsächlich durch das komplette Programm. Ja. Also wir
ja, es ist mir da noch was Sprachliches aufgefallen. Transformation unseres heutigen Lebens und Wirtschaftens, das klingt ja gut, aber jetzt kommt's. Und jetzt kommt ein interessantes Phänomen. Man denkt ja, es gibt so Steigerung und dann ist etwas groß und was größer ist, ist natürlich, also gesteigert ist natürlich mehr als groß. Ne? Aber man kann den Komparativ, also das Größer, auch verwenden, um weniger auszudrücken. Das sieht man hier. Transformation unseres heutigen Lebens und Wirtschaftens hin zu einer nachhaltigeren und ökologischeren Gesellschaft. Also die Gesellschaft soll gar nicht nachhaltig per se oder ökologisch per se sein, sondern nur halt ein bisschen nachhaltiger und ein bisschen ökologischer. Wobei ich mich frage, gut, bei ökologisch mag das ja noch angehen, aber nachhaltig ist so ein bisschen nachhaltiger, klingt so ein bisschen wie ein bisschen schwanger. Also entweder ist es nachhaltig oder eben nicht nachhaltig. Aber ein bisschen nachhaltiger, nee, also das finde ich sehr seltsam. Aber das ist nur so eine sprachliche Sache, die mir aufgefallen ist. Also man will schon was mit Nachhaltigkeit machen, aber naja, nachhaltiger.
Nachhaltiger, was mich natürlich gewundert hat, gerade so auf den ersten Seiten des Kapitels, der fast schon der Fetisch der CDU immer von Tech zu sprechen. Und hier im speziellen Fall auf Seite 608 Clean Tech. Und diese Clean Tech-Initiative, die besprochen wird, übrigens auch eine Sache, die immer wieder in diesem Wahlprogramm stattfindet. Also von Initiativen wird geredet, von Agenturen, von also es werden immer Institute aufgebaut, es werden immer irgendwelche Körper aufgebaut, die sich dann um bestimmte Dinge kümmern müssen. Mhm. Also wirklich Politik des 20. Jahrhunderts. Ja, wer mal nicht weiter weiß, der bildet einen Arbeitskreis. So wird quasi in dem Wahlprogramm bestimmte Dinge einfach wieder auf andere abgeschoben, die sich dann bestimmt kümmern müssen. Ja? Ja. Und diese Cleantech-Initiative, die erstmal sich nur ums Recycling oder um die Vermeidung von Müll bezieht, das ist vielleicht so der Ansatzpunkt, warum die sagen, nachhaltigere. Ja, du kannst halt den Wirkungsgrad von Cleantech, in Anführungsstrichen, um 5% erhöhen und dann sagen die, ja, wir haben ja hier nachhaltiger gewirtschaftet. Ja, aber dass das quasi die Voraussetzung für allen Lebens auf dieser Erde ist, einen vernünftigen Kreislauf zu entwickeln, geht gar nicht in deren Kopf.
Ja. Ja, dann soll es eine echte Wachstumsstrategie geben. Also erstmal ist das Wort echte komisch. Was ist damit eigentlich gemeint? Eigentlich gar nichts. Echte Wachstumsstrategie soll ja nur ein Gefühl vermitteln. Hat ja keinen wirklichen Inhalt. Ist echt in diesem Zusammenhang. Und dann wieder Wachstum. Und dann sogar der Wachstumsmotor, ne, wird dann noch bemüht. Also ich weiß nicht, es muss sich darum gesprochen haben, dass es mit dem Wachstum doch jetzt mal endlich ist. Also es hat sich schon seit langem rumgesprochen. Ne? Also spätestens seit den 70er Jahren weiß man, dass es unendliche Wachstum nicht möglich
ist. Der Satz hätte auch eindeutig in der bei dem FDP-Wahlprogramm stehen können. Ja. Ja, also ich glaube, das ist so eine Anbiederung, einfach zu gucken, wo finden wir Gemeinsamkeiten. Also ich meine, die haben das selbst schon verinnerlicht, ja, aber das ist so nah an der FDP, dass da, glaube ich, dann nicht so.
Ja. Also jetzt schon, gerade der nächste Satz, dazu setzen wir auf marktwirtschaftliche Instrumente, auf Anreize statt Verbote, also Verbote sind ja immer die anderen, auf Innovation und Wettbewerb und auf Zusammenarbeit mit Industrie und Landwirtschaft, das ist noch FDP. Das nächste, da war die FDP, sagen wir mal, linker. Denn, also es klingt jetzt wie FDP, aber ich darf nochmal daran erinnern, was die FDP gesagt hat. Aber ich lese mal kurz vor. Wir werden den europäischen Emissionshandel auf den Verkehr und Wärmesektor ausweiten. Mit mehr Ehrgeiz wird der Emissionshandel in allen Bereichen sicherstellen, dass sich ein stabiler, fairer und transparenter Preis für Treibhausgase bildet. Jetzt bitte beachte, einmal mit mehr Ehrgeiz, was soll denn das? Also das ist doch kein Regierungsprogramm. Wer soll denn da ehrgeizig sein? Ja. Offenbar nicht die Regierung, sondern die anderen. Und dann soll sich das bilden. Klar, der Markt regelt's. Es bildet sich. Das klingt so ein bisschen AfDP, aber wir erinnern uns, weil im FDP-Programm stand, dass das Obergrenzen formuliert werden sollen. Und dann tritt der Mechanismus erst in Kraft. Ne? Und hier ist gar nichts mehr von Obergrenzen. Hier macht das alles. Also, das ist nur der Ehrgeiz. Ne? Nur Ehrgeiz und dann geht das alles von selbst.
Ja, die Externalisierung.
Aber wer soll den Ehrgeiz haben?
Bleibt auf jeden Fall dabei. Aber ich finde, in diesem Absatz, jetzt gerade in diesen drei Zeilen, ist eigentlich auch das Commitment der CDU, auch wenn es nur verklausuliert steht, aber Benzin wird teurer. Benzin wird viel teurer. Das steht da. Da steht,
das stimmt, das könnte man so, denn den Ehrgeiz bringt ja nicht die Regierung, sondern Ehrgeiz müssen ja die Bürger bringen.
In allen Bereichen, Emissionshandel bedeutet, dass
diese das ist klar.
Industrien, die CO2 verursachen, dafür zur Kasse gebeten werden.
Klar.
Und das ist ein stabiler Preis, ob der jetzt da stabil ist oder ansteigt, ja, wie eigentlich alle anderen das wollen und die CDU hätte gerne nur einen stabilen Preis, was irgendwie sehr seltsam ist, weil das Ziel muss ja sein, quasi kein CO2 mehr auszustoßen. Das heißt, rein theoretisch müsste der Preis für die Erzeugung einer Tonne CO2 ins Endlose steigen, aber sie hätten gerne einen stabilen Preis, aber nichtsdestotrotz heißt es, er wird draufgeschlagen auf sämtliche Verbrauchsstoffe, inklusive
klar.
Benzin.
Verkehr steht ja. Verkehr und Wärmesektor, das heißt also die berühmte Heizölgeschichte, wo ja Frau Baerbock nicht wusste, was das Heizöl kostet, worüber sich dann alle echauffiert haben. Da könnte man hier auch die Verfasser fragen, was es denn kostet, aber das ist ja unerheblich. Also sie sagen hier auch, das Heizen wird auch teurer.
Ja, aber von der CDU eine konkrete Antwort zu kriegen auf irgendwas, außer natürlich die Tatsache, dass was im späteren Verlauf kommt, ja, dass sie gerne Unternehmen noch entlasten wollen. Ja, das können wir nachher nochmal diskutieren. Das heißt, da kommen auf jeden Fall Kosten, weil das lässt sich ja berechnen. Aber sie selbst zur Berechnung irgendwie anzuleiten, wie wir es ja teilweise in anderen Programmen gesehen haben, um quasi was sind denn dann die Mehrbelastungen der Kilowattstunde, die Mehrbelastung von einem 100 Quadratmeter Wohnung heizen und so weiter. Das sucht man hier vergebens, auf jeden Fall.
Aber hier kommen natürlich auch kommt noch eine Einschränkung des Green Deals. Das geht ja nicht einfach so, sondern es soll eine Folgenabschätzung geben und es sollen Maßnahmen zur Begleitung des Übergangs geben. Es ist ja auch grundsätzlich richtig, man sollte immer Folgenabschätzung machen und immer Maßnahmen zur Begleitung des Übergangs. Die Frage ist nur, was heißt das hier? Also Folgeabschätzung, dass man vielleicht auch noch andere Argumente bringt und so, dass man eben dann doch später aus der Kohle rausgeht, wegen der sozialen Folgen oder so.
Ja, vor allen Dingen wegen der wirtschaftlichen Folgen.
Maßnahmen zur Begleitung des Übergangs, dann wird nochmal extra subventioniert und so.
Ja, also ich glaube, da sind ganz klar die wirtschaftlichen Folgen. Wenn hier ein Arbeitsplatz verloren geht, egal ob er Kohle oder Gas Industrie, sind wir dagegen. Also das ist eine Folgenabschätzung, die können wir nicht akzeptieren. Ja. Aber ich fand insbesondere in dem Satz, den du gerade gesagt hast, das Wort Übergang wieder sehr bezeichnend. Also auch bei der CDU wird schon wieder behauptet, es wäre nur etwas, was man über eine Brücke oder über einen Steg oder wie auch immer sich das darstellt, wo man rübergehen müsste und sobald man auf der anderen Seite ist, ist es vorbei.
Ja, ist alles wieder schön.
Da muss man sich nicht mehr darum kümmern.
Dann mehr Arbeitsplätze.
Ja. Und das drückt tatsächlich wirklich aus, dass das daran glauben die. Das ist nicht, dass das irgendwie vorgeschoben ist, sondern es ist die ursprüngliche Idee ist immer noch, wir kümmern uns darum, die Digitalisierung, dann machen wir das und dann ist die wieder weg. Die digitale Transformation, der Klimawandel, einmal drum gekümmert mit dem richtigen Programm und danach können wir uns wieder auf uns selbst konzentrieren. Und das ist nicht regierungsfähig.
Ja. Und dann geht es um Wirtschaft. Und da gibt es dann natürlich auch Industriepolitik. Jetzt denkt man, Industriepolitik, da wird mal was gesagt. Nein, die Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Industrie in Zeile 731, sei wichtiger denn je. Ja, also auch nichts mit Klimaschutz.
Ja, also wird China aufgemacht. An mehreren Stellen wird halt gegen China argumentiert. Und die Seidenstraße ist natürlich, wieder aus dem Prozess des Konsums der Verbraucherinnen und Verbraucher, so wie hier im Wahlprogramm immer davon die Rede ist, da könnten ja die chinesischen Produkte irgendwann den europäischen Firmen den Rang ablaufen und dann würde sich der Konsum aus europäischen Produkten quasi verringern. Also da ist schon extrem viel europäischer Protektionismus hier dabei. Das stellt sich tatsächlich auch in dem Kapitel davor auf Zeile 700, also der faire Welthandel und fair heißt für die CDU tatsächlich einfach nur, dass Europas Vormachtstellung muss gesichert werden. Das heißt nicht im Sinne, dass alle Menschen irgendwie die gleichen Zugänge zum Wirtschaftsmarkt haben oder quasi zu einem wirklichen guten Welthandel, sondern es geht bloß nicht gegen uns, sondern wir müssen halt gucken, wir müssen, hier Zeile 717, wir wollen Sanktionsmechanismen bei Verstößen gegen Nachhaltigkeits- und Klimaschutzaspekte etablieren und zwar in der ganzen Welt. Ja, also das setzt den Ganzen nochmal die Krone auf. Wenn andere nicht so schnell sind, wir nehmen uns deren Einsparpotenziale, bilanzieren die bei uns, wir verkaufen denen unsere Technologie und wenn die dann trotzdem nicht so schnell sind, wie wir das gerne hätten, dann sanktionieren wir die auch noch.
Ja, das ist also ganz schwierig.
Mir fällt das Kinn runter,
wenn ich sowas lese. Das Kinn runter, ja. Ja, das ist wirklich erstaunlich. Na klar, gut, es wird hier ein bisschen ankommen, wenn man sagt, hier deutsche Wirtschaft stärken, deutsche Industrie stärken, da gibt es bestimmt Wähler, die Idee mögen.
Ja, wenn man die so quasi in der Wolke lässt, kann ja niemand was dagegen haben, aber wenn man sich mal realisiert, was das für Auswirkungen hat, auch wie in der 223, da wird das Handelsabkommen im Mercosur-Raum nochmal beschrieben, was unbedingt beschlossen werden muss. Es ist nachweislich schon so, dass dadurch das Klima enorm beeinträchtigt wird, weil der Freihandel zwischen den Mercosur-Staaten und der EU auch dafür sorgt, dass noch mehr Flächen gerodet werden, noch mehr klimanegative Effekte exportiert werden, um für unsere Wirtschaft zu sorgen. Solche Aspekte werden dort nicht berücksichtigt, die sind da irrelevant. Es geht immer nur darum, Europa zu stärken und wenn Europa nicht geht, dann Deutschland zu stärken auf Kosten der anderen.
Mhm. Ja. Ja. So, ich habe jetzt lange nichts zum Klima, bis Zeile 943.
Ich habe nochmal einen ganz kurz in Zeile 789, ist jetzt nicht so wichtig, hatte mich nur, also ist schon sehr wichtig, aber es ist nicht so wichtig für die Betrachtung, sondern hier geht es darum, Menschen in Not helfen, Migration wirksam ordnen und steuern.
Ja.
Und hier habe ich verzweifelt gesucht, ob sich die CDU vielleicht mal auf Geflüchtete oder Flüchtlinge durch Klimakatastrophen bezieht. Nee, aber
darf es natürlich gar nicht geben.
Findet nicht statt.
Ja.
Insofern war es dann auch die Sache.
Ja, das Problem, warum es das nicht geben darf, ist, hier ist ja immer die Rede davon, dass die Leute Asyl bekommen, bis halt das Problem vorbei ist und dann können sie wieder zurück. Ja. Das mag ja bei Kriegen und so immer die Hoffnung sein, dass das schnell mal Schluss ist. Also, war ja auch in Afghanistan irgendwo die falsche Hoffnung. Das geht ja beim Klimaschutz nicht. Also wenn deine Heimatinsel untergegangen ist, kannst du nicht wieder zurück. Das heißt also, das ist halt eine ganz andere, da geht es nicht um kurzfristiges Asyl, sondern die Menschen bleiben dauerhaft.
Na, wir müssen vor allen Dingen eine neue Form finden und die einfach quasi, also gar nicht zu erwähnen, ist eigentlich das Verwerflichste von allen. Das ist dieses Scheuklappendenken, des 20. Jahrhunderts.
Mhm. Ja. Ja, dann wieder Klimaschutz im engeren Sinne 943, schnelle und emissionsarme Mobilität voranbringen. Ja, emissionsarm ist auch natürlich schon schwierig, weil natürlich dann weiter Emissionen kommen, was immer emissionsarm danach heißt. Ja,
die Rechtfertigung, dass wenn man es nicht hundertprozentig emissionsneutral hinbekommt, dann kann man halt sagen, okay, das haben wir halt nicht geschafft. Wir haben ja auch nicht behauptet, dass wir es hundertprozentig schaffen. Ne?
Also von zentraler Bedeutung, wie es da heißt, sind Straßen, Zugverbindungen und leistungsfähige Stromtrassen.
Stromtrassen.
Man beachte auch die Reihenfolge. Straßen, Zugverbindungen, leistungsfähige Stromtrassen. Erstmal die Straßen.
Ja, also die leistungsfähigen Stromtrassen, ja auch nochmal so in Kontrast zur CSU und zu den Freien Wählern nochmal quasi hier nochmal deutlich herausgestellt. Und ich fand es in dem Zusammenhang spannend, auch wenn wir Energie nochmal später uns angucken, aber dass auch da in keiner Form von Dezentralisierung des Energiemarktes gesprochen wird, sondern dort geht es klar weiter. Wir haben im Norden haben wir den Wind. Und der Wind muss von großen Konzernen mit großen Investitionsaufwänden quasi in den Süden exportiert werden. Und diese ganze Infrastruktur muss so wie geplant in den 2000ern muss so umgesetzt werden. Also die Dezentralisierung der Energieversorgung und neue Formen von Energiegewinnung, die BürgerInnen zugutekommen und die quasi Einzelaktionen belohnen, werden hier nicht, werden gar nicht honoriert.
Ja.
Hier nicht und an späteren Stelle auch nicht. Das Einzige, was hier in diesem Kapitel wieder stattfindet, ist zum Beispiel die Angst vor der Seidenstraße, wo ich dann quasi auch fast umgekippt bin und dachte mir, Leute, geht's noch? War die Zeile 956, wo es heißt, wir müssen die militärische Mobilität verbessern.
Ja.
Ich glaub's nicht.
Ja, Verkehrs- und Klimapolitik.
Die Welt kaputt, aber sie macht CO2-neutral.
Ja, Verkehrs- und Klimapolitisch neue Akzente setzen und auch die militärische Mobilität verbessern, passt irgendwie nicht. Weil das doch ist Verkehrs- und Klimapolitisch eher die Sache verschlechtert. Naja, gut, okay. Ja.
Also schnelle und emissionsarme Mobilität bedeutet in erster Linie Seidenstraße bekämpfen, Sicherheit stärken durch Militär und nichts anderes außer ein paar Nachtzügen bei der CDU.
Ja.
Das ist.
Ja. Naja, es kommt hier etwas, was mich ein bisschen an die Grünen erinnert hat. Da hatten wir es ja schon, dass die Grünen sich bemühen wollen, auf den Pfad der Klimaneutralität zu kommen. Und so ähnlich ist das hier auch formuliert, also auch sehr zurückhaltend. Also grün-schwarz deutet sich an. Europa hat die Chance, der erste Kontinent CO2-neutraler Mobilität zu werden. Also hat die Chance. das zu werden. Ja. Und vor allen Dingen hat die Chance, das zu werden, heißt doch, ja, was geht's uns an? Ne? Beziehungsweise steht dann, wir wollen ihr zum Durchbruch verhelfen. Ne? Und damit weltweites Vorbild sein. Wir, gehe ich mal davon aus, da meint die CDU sich selbst damit. Aber dann sind irgendwie auch noch andere betroffen, denn sonst würde das ja nicht so passivisch formuliert sein, dass Europa die Chance hat, das zu werden.
Ja, also steht ja auch wieder hier Technologie.
Und jetzt kommt wieder das Buzzword, ja. Ja. Man müsste da so ein Bingo mal machen. Also ökologisch-sozial, ökosozial hatten wir in den anderen Programmen, das steht hier nicht, aber technologieoffen, beziehungsweise AfD, technikoffen, das ist immer dabei und das bedeutet ja eigentlich, naja, warum nicht mit Diesel, ne?
Ja, genau. Steht ja im späteren Verfall, wir wollen keinen Antrieb oder keine Mobilitätsvariante benachteiligen.
Ja.
Also, aber um nochmal auf deinen Punkt zurückzukommen, Schwarz-Grün und sich das andeutet, ja, im Augenblick haben sie keine Mehrheit.
Mhm.
Und ich kann mir nicht vorstellen, dass das nochmal passiert. Deswegen werden wir jetzt wahrscheinlich in den nächsten Wochen auch nochmal komplett neue.
Ja, ja. Ich habe mich da ja auch schon klar festgelegt. Es wird wird zu meinem großen Bedauern eine Deutschland-Koalition werden. Dass sich das ja andeutet, als die Programme geschrieben wurden, war die Situation ja unklar. Da wollte man sich auf jeden Fall die Option Schwarz-Grün oder Grün-Schwarz offen halten. Und das ist in beiden Programmen zu lesen. Ne? Dass man natürlich auch die Deutschland-Koalition oder gerade die auf dem Schirm hat, das lässt sich auch aus den Programmen herauslesen.
Ach, ich hoffe immer noch so, dass das noch.
Dass es noch grün-schwarz
gibt. Nein, natürlich nicht, dass wir eine progressive Regierung hinbekommen.
Aber die Frage ist, wie? Ja, man kann immer versuchen, die Leute zu überzeugen. Und ich hoffe auch, ich meine, dass sich irgendwie Leute noch bewegen und tatsächlich, dass ihnen auch nochmal klar wird, was es hier für eine Mogelpackung ist. Aber. Ich kenne genug Leute, die lesen sowas nicht und die wählen dann aus nicht nachvollziehbaren Gründen.
Das haben wir immer so gemacht. Wir haben immer CDU gewählt. Ja,
das sind Profis und so.
Offensichtlich nicht, also zumindest die Menschen, die Wahlprogramme schreiben.
Ja, also da hier lässt sich nicht so viel Profihaftes erkennen.
Aber lass uns mal schauen, ob im großen dritten Kapitel neuer Wohlstand, neuer nachhaltigen Wachstum zum klimaneutralen Industrieland endlich was drinsteht, was uns hilft.
Ja, in dieser Welt. Also Wachstum zum klimaneutralen Industrieland, da sehe ich leider wieder das Wachstum.
Mhm.
Und wenn da nicht Wachstum stünde, wenn da zum Beispiel stünde Transformation oder so, und wenn da nicht Industrieland stünde, dann wäre ich optimistisch. Aber Wachstum und Industrieland, eigentlich ist Wohlstand, Wachstum, Industrieland ist die problematische Trias.
Das klingt, sollte man mal gucken, ob das eine weitere Form dieser Formulierung gibt. Aber wird ja quasi in der ersten Zeit schon deutlich. Die Union gibt ja das Versprechen
ab. Das ist immer das Bekenntnis.
Ja, wir werden unsere Wirtschaft wieder in Schwung bringen. Es ist so ein ausgemachtes Nachkriegsbild.
Mhm.
Ja, wir sind am Boden und wir sind völlig, völlig bewegungslos, wir haben alle nichts zu
essen.
Ja, nach
der Pandemie, das wird doch immer evoziert, das haben wir aber doch jetzt in fast allen
Wahlprogrammen
gelesen. Das geht dann immer gleich am Anfang schon so los mit der Pandemie, das wird inszeniert wie die Stunde Null, und also Ende des Zweiten Weltkriegs und dann geht's rund.
Und wir brauchen sichere und zukunftsfähige Arbeitsplätze. Ja, auch da der Schulterschluss der Deutschen Koalition.
Ja, klar.
Ja. Und dann interessanterweise, wir wollen Interessen zusammenführen und nicht gegeneinander ausspielen. Also bisher wart ihr genau die eben nicht alle Interessen zusammengeführt habt, sondern euch nur für Partikularinteressen interessiert habt.
Ja.
Und zwar die euch persönlich oder die euch als Partei weitergebracht
haben. Genau. Ja.
Und das zieht sich dann durch das komplette Bekenntnis, wie du sagst, ja, gerade in der Zeile 1058, da steht, der Weg vom Problem zur Lösung führt oft und zu lange durch ein Dickicht voller Vorschriften und Bedenken. Und auch hier wieder, wer regiert denn fast ausschließlich in den letzten, wo kommt das denn her? Warum ist das vom Himmel gefallen oder was?
Und selbst wenn es vorher vom Himmel gefallen wäre durch die bösen Roten oder Rot-Grün oder was auch immer, dann hätte man doch genug Zeit gehabt, 16 Jahre eben, um mal ein bisschen mit der Machete durch das Dickicht, um jetzt dieses aufzugreifen, dieses Bild durchzugehen. Ist aber offenbar nicht gemacht worden, sondern das Dickicht ist ja noch dichter geworden und deshalb will man da jetzt umsteuern. Aber das hat ja nun gerade diese Regierung dichter gemacht. No, also, nee, und dann auch dieses Bild, no, wir sind alle Trümmerfrauen, no, nach der Stunde null, also hier kommt es, zu oft stellen wir den Fleißigen, den Tüchtigen und den Mutigen im Handwerk, im Mittelstand und in den freien Berufen sowie in der Kultur- und Kreativszene unnötige Hürden in den Weg.
No? Ich glaube, dieses Wahlprogramm ist die größte Hürde.
Ja, und wo kommen denn die Hürden her? Ich meine, das ist doch von dieser Regierung gemacht worden. Ne? Und jetzt auf einmal muss man da...
Ja, es wird aber auch deutlich, woher das kommt. Ne? Also diese sich dagegen verwahren, dass Menschen irgendwie ernsthaft eine Gleichheit fordern in der Zeile 1064, da steht nämlich, das Machen statt Meckern. Ja? Mhm. Also stattdessen, dass du einfach, und hier steht es auch nochmal, stattdessen, dass du einfach sagst, ich hätte aber auch gern was vom Kuchen, dann sagen die, erwirtschafte dir doch deinen eigenen Kuchen. Hier steht, also wir setzen auf Machen statt Meckern, auf Offenheit statt Abschottung, auf Erwirtschaften statt Verteilen.
Das geht auf Ideen ja. Statt Verbote, ja.
Na ja, gut, der letzte Punkt ist ja ist wieder so eine Floskel, aber dieses Erwirtschaften statt Verteilen bedeutet, jeder und jede ist für sich selbst verantwortlich. Mhm. Ja, und wenn jemand, und das, ich finde dieses dieses Bild dieser Chancengerechtigkeit, von der ja gerade in dem Bereich der liberalen Parteien immer so gerne gesprochen wird. Ja, wir wollen allen Menschen die gleichen Chancen geben. Mhm. Aber wenn jemand beim 100-Meter-Lauf schon mal 20 Meter weiter vorne steht, weil er einfach auf einem viel besseren Fundament aufbauen kann, ja, und zwar finanziell und durch Netzwerke, natürlich gewinnt der dann, obwohl alle dieselben Chancen haben, weil sie denselben Startschuss hören. Mhm. Ja, trotzdem kommt der 20 Meter weiter vorne ist, schon ins Ziel. Und diese 20 Meter Vorsprung, die sich dieser liberale Duktus da erkauft, der muss verteilt werden. Nur dann funktioniert eine Chancengerechtigkeit, ja. Erst die Verteilungsgerechtigkeit, dann die Chancengleichheit. Und das ist aber immer wieder ein Bild, was gebraucht wird. Alle haben ja dieselben Chancen. Wir wollen ja alle zu Aufsteigern machen. Aber es geht eben nicht, wenn einige Leute irgendwie viel tiefer im Morast stecken als andere.
Naja. Ja. Es wird ja von Prinzipien gesprochen, wobei ich mich frage, ob Machen statt Meckern wirklich ein Prinzip ist.
Nee, das geht nur die Leute, die quasi rot-grün links sagen, wir meckern, was wir jetzt ja auch machen, wir meckern am Wahlprogramm rum, anstatt unser eigenes Programm zu machen. Aber, haben wir ja gemacht, zumindest die Klimaliste, insofern, wir meckern und machen, machen es besser.
Ja. So, das sind jetzt die genannten Prinzipien, also wir können sie nochmal rekapitulieren, Freiheit mit Sicherheit, Eigenverantwortung mit Gemeinwohl, wirtschaftliche Dynamik mit sozialem Ausgleich verbinden, Machen statt Meckern, Offenheit statt Abschottung, Erwirtschaften statt Verteilen, Ideen statt Verbote. Und jetzt kommt's, 1066, schöne Zahl. Auf diese Prinzipien setzen wir auch im Kampf gegen den Klimawandel.
Erwirtschaftet ihr doch deinen eigenen Klimawandel.
Nicht meckern.
Mecker doch nicht.
Nee, also Fridays for Future ist falsch. For Future ist falsch. Lieber machen den Klimawandel.
Absolut. Aber damit schaffen sie es auch bis 2045. Ja. Also gehen die entscheidenden Schritte, die nötig sind. Und was beim Schreiben des Wahlprogramms schon klar war, dass 2045 deutlich zu spät ist.
Ja.
Was ja hier quasi der Wegner, der in Berlin, der zum Regierenden, also sich quasi als Spitzenkandidat da quasi anschickt und der doch tatsächlich diese Woche behauptet hat, ja, diese Formulierung existierte ja bevor der IPCC-Bericht rauskam und hätten wir den schon gewusst, wären wir natürlich früher, ins Wahlprogramm eingetragen. Das ist Verhöhnung, Buchverhöhnung.
Ja, und jetzt kommt nochmal die Begründung, unser christliches Menschenbild verpflichtet uns zur Bewahrung der Schöpfung. Und zum verantwortlichen Handeln gegenüber unseren Mitmenschen. gegenüber der Umwelt und gegenüber den zukünftigen Generationen. Da haben wir dann auch die Generationengerechtigkeit. Ist sehr interessant, dass das christliche Menschenbild erst jetzt entdeckt wird. Das, dabei gibt es das schon 2000 Jahre. Man hätte ja schon mal vor 16 Jahren die CDU die Schöpfung bewahren können. Ne? Aber da waren andere Dinge offenbar wichtig.
Es gibt später ein Kapitel, wo auch nochmal die zukünftigen Generationen genau genannt werden. Und da können wir nochmal genau ausdividieren, dass auch an der Stelle die CDU die Generationengerechtigkeit nicht verstanden hat, sondern was komplett anderes darunter versteht.
Ja. Naja,
also
das klingt interessant.
Hier mit diesem Erwirtschaften und es sind ja genug Ressourcen da, es ist ja genug Power da, um dieses endlose Wachstum zu feuern, und das bedeutet auch hier schon in dem Bekenntnis, ja, auch zukünftige Generationen können sich ja ihren eigenen Wohlstand selbst verdienen. Ja? Wir sind ja nicht für die zukünftigen Generationen verantwortlich, sondern wir wollen, dass auch die zukünftigen Generationen nicht meckern, sondern dass die anfangen, selbst zu machen und ihren eigenen Wohlstand schaffen. Ja. Und also das ist das Patriarchalische, was auch hier in diesem letzten Satz wieder klar wird. Ja, wir wollen weiter Industrieland bleiben und hochqualifizierte industrielle Arbeitsplätze erhalten, gemeinsam mit der Wirtschaft und den Sozialpartnern und ohne Überforderung der Verbraucherinnen und Verbraucher. Also die Menschen in diesem Land sind nur Konsumenten. Ja. Das ist, wird sehr deutlich bei der CDU. Es sind nicht Menschen, die quasi gestalten wollen. Es sind nicht Menschen, die einen eigenen Antrieb haben, in diesem Land in irgendeiner Form aktiv zu werden, sondern die sollen gefälligst nur.
Ja, bei der CDU. Die Gestalter innen und Gestalter sind bei der CDU. Ja. Und dann gibt es halt die Wirtschaft, die ist wichtig. Aber dann gibt es eben auch noch die armen Verbraucherinnen und Verbraucher, die nicht überfordert werden.
Die dürfen nicht überfordert, müssen geschützt werden, ja. Aber bitteschön weiterhin konsumieren, damit unsere Wirtschaft brummt.
Ja,
das ist dieses uralte Verständnis von, von Konrad Adenauer. Da hat sich seitdem nichts mehr entwickelt.
Ja, die nachhaltige soziale, ökologische und digitale Marktwirtschaft, da haben wir sozial, ökologisch, aber jetzt in zwei Adjektiven. Die nachhaltige soziale, ökologische und digitale Marktwirtschaft ist unsere soziale Marktwirtschaft des 21. Jahrhunderts. Aha. Naja.
Also die soziale Marktwirtschaft, wie sie ja auch gerne von den unsozialen Parteien quasi angebracht wird, ist ja auch hier wieder nur eine Form von Whitewashing. Also jeder und jeder hat irgendwie ein anderes Verständnis davon, was das eigentlich ist. Und es ist so ein bisschen Umverteilung, ja, aus dem Satz davor. Wir erwirtschaften erstmal ganz viel und dann sind wir so gütig und geben euch ein bisschen davon ab. Weil wir das eben machen, dürfen wir uns sozial nennen und dann sind wir eben keine rigorose Marktwirtschaft. Ja, und dann wird dann immer in andere Länder.
Ist abgefedert, ja.
Ist ein bisschen abgefedert.
Ja, und das ist das Konrad-Adenauer-Modell, genau.
Richtig. Und dadurch, dass sich das aber mittlerweile längst ausgehöhlt hat, ja, durch die unterschiedlichen Einkommensstrukturen, durch unterschiedliche Chancenstrukturen, wie auch immer man das jetzt nennen will, gibt es bei den Menschen, die dem kritisch gegenüberstehen, sowieso ja kein, ja, das trifft dann nicht mehr auf einen, auf irgendwas Fruchtbares. Aber bei CDU-WählerInnen oder bei, vielleicht nicht bei CDU-VerbraucherInnen, aber bei der Wirtschaft, die sagen sich, wir sind doch sozial, wir machen das doch, ja, wir kümmern uns darum, dass es allen Leuten gut geht. Und natürlich ist dann dieses konservative, ja, der konservative Vergleich, guckt euch doch an im Verhältnis zu Deutschland, die anderen Länder, wo die Wirtschaft nicht so brummt, da leben die in sozial viel schlechteren Verhältnissen. Diese Trickle-Down-Economy, ja, also vielleicht auch das nochmal für die Leute, die das nicht wissen, dass das eine Scheinkorrelation ist, dass wenn es dem Staat und der Industrie gut geht, geht es auch den Menschen gut, das hat sich nicht bewahrheitet. Das ist nur zum Schein so. Und ein politisches System, was von den Menschen gesteuert, für die Menschen da ist, durch die Menschen orchestriert wird, muss einen komplett anderen Ansatz haben. Das kann nicht sein, wir geben euch ein bisschen was von ab. Wir sind die sich kümmern und ihr dürft ein bisschen davon profitieren, wenn ihr uns eure Arbeitskraft gebt und schön unsere Produkte verbraucht.
Ja, und hier wird ja auch nochmal deutlich gesagt, wie Sie sich das mit der sozialen Marktwirtschaft vorstellen. Da gibt es ja diese fünf Spiegelpunkte ab 1086 und da ist ja die Rede dann in 1090. Freiheit statt Bevormundung, Freiräume statt Gängelung. Also man will hier wieder sozusagen den freien Markt. Aber, und jetzt kommt die Einschränkung, und das ist wieder so eine typische CDU-Metapher, 1085, Leitplanken der sozialen Marktwirtschaft. Ne? Also wird natürlich wieder ans Autofahren gedacht. Mhm. Und dann gibt es dann Leitplanken.
Das ist wahrscheinlich schon so eine sechsspurige Autobahn, wo die Leitplanken irgendwie schon fast in den Seiten verschwunden sind.
Ja, und jeder kann da so schnell fahren, wie er will und wirklich Hauptsache frei. Auch mal nach links, ja. Und so. Und damit dann doch noch irgendwie alle halbwegs auf der Autobahn bleiben, gibt es die Leitplanken.
Ja. Ja. Mhm. Na, damit halt das Soziale nicht komplett untermauert wird. Aber so viele Leitplanken habe ich in der letzten Zeit da nicht mehr gesehen.
Ein Festungspaket für die Wirtschaft.
Da wurde ja Laschet schön für angegangen, auch zu Recht, ne? Weil er ja im Sommerinterview sagte, es würde keine Steuerentlastung geben. Und dann steht in seinem eigenen Wahlprogramm, was er entweder nicht gelesen hat oder bewusst ignoriert hat, dass er natürlich die Unternehmen von Steuern und Bürokratie entlasten will.
Ja.
Da steht zwar nicht wie viel, ja, auch da bleiben sie wieder konkrete Sachen schuldig, was das denn jetzt eigentlich bedeutet, aber die Richtung ist schon mal klar. Und das zieht sich dann auch durchs Programm, ja, also entlastet werden sollen die quasi jetzt schon, im Umkehrschluss aus Klimaperspektive am meisten CO2 verbrauchen oder verursachen. Das sind die in diesem im CDU-Programm am wesentlichen entlastet werden sollen.
Ja, das ist interessant. Hier steht ja in der Überschrift, neue Belastungen verhindern. Mhm. Wenn man jetzt die Überschriften liest, dann denkt man, naja klar, also es wird jetzt keine Steuern gesenkt und auch keine erhöht. Also neue Belastungen werden verhindert. Also es geht nicht um Steuererhöhung, aber auch nicht um Steuersenkung. Wenn man dann aber da reinschaut, dann sind möglicherweise Sachen, dann hat man vielleicht nicht aufgepasst bei den Spiegelstrichen. Dann heißt es nämlich im zweiten Spiegelstrich schon, wir bleiben auch in Zukunft beim Grundsatz entlasten statt belasten. Soll also doch entlastet werden. Mhm. Gut, da steht hier nur nochmal was, keine Steuererhöhung. Im nächsten Punkt steht, wir werden den Solidaritätszuschlag für alle schrittweise abschaffen und gleichzeitig kleinere und mittlere Einkommen bei der Einkommensteuer entlasten. Also doch, Solidaritätszuschlag wird gesenkt und Entlastung bei der Einkommensteuer, also doch Steuerentlastung.
Das, was hier in dem Punkt, was mich am meisten gestört wurde, das ist halt reine Klientelpolitik. Es geht nur darum, dass die immer meckern, ja, also es gibt offensichtlich auch in der CDU-Klientel Menschen, die über ihre hohe Steuerlast meckern, dass die entlastet werden sollen. Aber was hier verschwiegen wird, und das ist das eigentlich Dramatische, ist, dass durch den CO2-Preis, durch den Emissionshandel halt enorme Belastung auf die fossile Industrie auf uns zukommen werden. Und durch die Konsumgüterindustrie, die im Augenblick so viel Mist produziert, so viel Plastik, so viel Dinge, die quasi Überproduktion im Laden sind und nie irgendwie an die Konsumenten herangetragen werden. Und diese Belastung will die CDU offensichtlich verhindern. Das heißt, die will eigentlich die Verursacher von CO2gar nicht irgendwie in die Verantwortung nehmen. Und das ist, finde ich, eigentlich das Dramatische, dass das hier nicht erwähnt wird, dass über den Klimawandel, über den Klimaschutz solche Belastungen auf die Menschen zukommen werden, auf die Unternehmen vor allen Dingen.
Unternehmensbesteuerung wettbewerbsfähig gestalten ist natürlich auch möglicherweise ein Entlastungsprogramm. Überflüssige Bürokratie abbauen, die von den letzten 16 Jahren von der gleichen Regierung aufgebaut worden sind. Morgen ist, steht dann, es sei auch ein Konjunkturprogramm, dieser Abbau der überflüssigen Bürokratie, und führt eben zur Entlastung in Milliardenhöhe, zu 1145. Da gibt es dann auch nochmal, da wird es dann auch mal ein bisschen konkreter, Betriebsprüfungen und so, Umsatzsteuervoranmeldung.
Ja, also vielleicht auch in dem Zusammenhang, wenn wir nochmal rekapitulieren, was tut die Bürokratie im Augenblick? Ja, also nicht, dass ich jetzt so super Fan davon bin, von einem riesengroßen Bürokratieapparat, aber das Ergebnis von Bürokratie ist ja, verschiedene Interessengruppen irgendwie in irgendeiner Form auszugleichen. Verschiedene Stakeholder, sag ich mal, die an diesem Entscheidungsprozess irgendeine Relevanz haben, mit ins Boot zu holen, um deren Interessen mitzunehmen. Mhm. Das heißt, eigentlich würde das ja bedeuten, wenn wir die Bürokratie abbauen, dass wir ja weniger Belange, die nicht unternehmensrelevant sind, also zum Beispiel auch Klimaschutz, eigentlich mal weniger Raum geben. Die ganzen, es wird ja immer geschimpft, ja, hier deutsche Fabriken können nicht schnell genug aufgebaut werden, weil die Ämter so lange brauchen, um das zu quasi dem zuzustimmen und so, und die langen Gerichtsverfahren und solche. Aber im Prinzip dann zu realisieren, dass in diesem Land ja zum Glück jeder und jede noch eine Mitbestimmung hat und noch sagen kann, okay, ich habe hier aber einen Einspruch, ich möchte hier irgendwie, dass meine Interessen auch berücksichtigt werden. Ja, ich bin mir nicht sicher, ob all diese Menschen oder ob diese Menschen hier irgendwie in anderen Ländern leben wollten, wo dann einfach mal rigoros gesagt wird, ja, zum Beispiel in China, wir bauen jetzt hier die Eisenbahntrasse, ist mir doch egal, ob du dafür, ja, wenn wir beim GFE-Thema enteignet wirst oder nicht. Ja, also wie zum Beispiel, was ja tatsächlich in der deutschen Autobahnpolitik immer noch passiert, da werden die Leute einfach enteignet. Ja? Mhm. Und hier bei Deutsche Wohnen haben wir gerade die super Diskussion, aber bei den Autobahnen ist es offensichtlich kein Problem, Leute privat quasi.
Ach ja, die GIFAI hatte gesagt, sie ist gegen Enteignung.
Genau, aber will die Autobahn weiterbauen, was irgendwie. Aber
die Autobahn will sie weiterbauen, was wieder mit Enteignungen.
Ja, vielleicht brauchen wir da aber auch eine abgeschlossene Masterarbeit für, um sowas, um diesen Widerspruch zu verstehen.
Ja, der Widerspruch ist wirklich unglaublich, ja, ja.
Und also ich will nochmal darauf hinaus, die Tatsache, dass alle möglichen Leute ein Rederecht haben und nochmal Einfluss nehmen können auf die Entscheidung, das ist ja das zum Schluss, was Bürokratie ausmacht. Ja. Sicherlich kann man das optimieren, den Prozess verschlanken, verbessern und digitalisieren und was auch immer. Aber ihn von vornherein so als schlecht darzustellen, dass in diesem Land Mitbestimmung herrscht, ist auch wieder Klientelpolitik. Ja, es gibt zu viele Leute, die dann mit reinreden können. Mhm. Und das muss unbedingt weg.
Ja. Ja. Ja, dann kommt lange nichts wieder. Bis zur Seite 40 habe ich nichts gefunden.
Ich interessanterweise gab es beim Vergaberecht, und zwar auf der Seite 37, 1207 ist die Zeilennummer, da geht es ums Vergaberecht. Und da hätte, wenn nämlich Deutschland in irgendeiner Form staatlich Anreize schaffen wollen würde, klimaneutral zu wirtschaften, hätte Klimaneutralität oder Klimapositivität bei der Vergabe extrem eine Rolle spielen müssen.
Ja,
ja, ja, also es, Klimathemen hätten Grundlage jeder Vergabe sein müssen. Mhm, und die Tatsache, dass das hier eben nicht stattfindet, ja, die Vermeidung, zeigt eigentlich, dass die CDU da gar kein Interesse hat, den Unternehmen mehr Klimanotwendigkeit irgendwie oder Klimaaktivität irgendwie vorzuschreiben.
Es gäbe noch andere Punkte im Vergaberecht, zum Beispiel, dass man Betriebe bevorzugt, die ausbilden und so. Das spielt ja hier auch.
Ja, sicher.
Also es soll hier einfach modernisieren, schnell. Digital sollen Vergaben, die E-Vergabe kommen.
Also interessanterweise, weil das eben in diesem Kapitel Klima drin ist, hätte ich da mehr erwartet.
Genau, da hätte man mehr erwarten müssen, ja. Genau. Ja. Also auch das Fehlen von Ausführungen zum Klimaschutz ist hier sehr bezeichnend, ja. So, aber Klimaschutz wird wieder erwähnt auf Seite 40 unten, Zeilen 1339. Deutschland als klimaneutrales Industrieland bis 2045. Da steht es dann nochmal in der Überschrift. Und dann steht, die Pariser Klimaziele sind die Grundlage für unsere internationale Verantwortung als Industrieland. Also auch wieder wird es wieder ins Internationale verschoben. Zum Erreichen brauchen wir innovative Technologien. Das ist wieder das magische Denken, was wir schon bei anderen Parteien, FDP, Volt, hatten. Innovative Technologien, wirtschaftliche Investitionen und ein koordiniertes Handeln von Politik, Industrie und Gesellschaft. Das sind auch wieder die anderen. Die müssen koordiniert handeln, aber eigentlich muss ja die Politik das vorgeben.
Beim nächsten Satz musste ich lachen. Da hieß es:
Nur wenn Technologien, Investitionen und Projekte in die Dekarbonisierung sich letztlich als wirtschaftlich erweisen, wird die Jahrhunderttransformation gelingen, ja.
So, was bedeutet das, wenn nicht? Die CDU,
das gelingt die nicht. Also, Pech gehabt.
Die CDU schickt uns in den Tod.
Ja, Pech gehabt.
Ja.
Das ist halt das christliche Menschenbild, ne?
Das,
jeder ist da seines Glückes Schmied.
Ja, also wir müssen unbedingt wirtschaftlich sein, ansonsten habt ihr nicht das Recht
zu überleben. Ja.
Ja, zu leben.
Mhm. Nur wenn Investitionen in Dekarbonisierung zu mehr Wettbewerbsfähigkeit führen, da steht es dann nochmal etwas anders formuliert, werden neue Arbeitsplätze und Wertschöpfungsketten entstehen. Ja.
Wertschöpfungsketten, Wertschöpfung.
Ja.
Ja, das ist, ich glaube, da träumen die nachts von.
Ja, und dann aber jetzt bei den Spiegelpunkten wird es ja dann doch etwas, oder nicht konkreter, aber sie committen, nee, wie sagt man das?
Jetzt übernimmst du ja auch schon meinen neuen.
Ja, nee, committen darf man nicht sagen. Also sie legen sich fest. Ne? Bekennen finde ich auch, ja, ja gut, bekennen, okay. Wir setzen verbindlich die Treibhausgasneutralität Deutschlands bis 2045 um.
Wir setzen sie bis 2045 um. Und zwar, weißt du warum? Weil in 35 Jahren kaum noch jemand von denen am Leben ist,
ja, klar.
Für dieses Versprechen einzustehen.
Ja, genau. Kann man niemanden mehr bestrafen. Ja. Ja.
Wenn die da jetzt geschrieben hätten, wir sorgen dafür, dass der Peak an CO2-Emissionen im Jahr 2023 passiert.
Ja, wäre zu konkret. Da hätte man ja noch was sagen können, wenn es nicht klappt. Ja.
Aber sie brauchen ja neue Technologien und Innovationen, die es ja, wie wir jetzt schon mehrfach festgestellt haben, nicht gibt. Es gibt keine Technologie, die quasi das schnell genug schaffen kann.
Ja, bevor wir zu den Technologien und Innovationen kommen, die kommen ja immer wieder, ist aber noch ein interessanter Satz und da war ich wieder an die Grünen erinnert. Also wie gesagt, in diesem Fall schwarz-grün. So schaffen wir unseren deutschen Beitrag, um internationalen 1,5-Grad-Pfad zu beschreiten. Bei den Grünen war das auch. Da sollen auf diesen Pfad kommen. Ich bin der Sache nochmal nachgegangen. Ich weiß jetzt auch, warum, was das mit dem Pfad und dem Beschreiten auf sich hat. Warum das immer wieder kommt. In den Programmen. Die haben ja nicht voneinander abgeschrieben.
Na, es gibt ja verschiedene Reduktionspfade.
Ja, das sind diese sogenannten, was du vorhin Korridor genannt hast, die sogenannten, also in der, auf Englisch heißen die Pathway, ne, das sind die Verlaufe der Kurven. Und man kann ja nicht genau sagen, wie die Kurve verläuft, man kann das also nur projizieren und dann gibt es halt so, Korridore, wo die Kurven verlaufen können, also verschiedene Richtungen. Und dann wird an jeden projizierten, an jede projizierte Kurve eben Pathway geschrieben und das ist die Übersetzung Pathway. Das Beschreiten, da geht es halt tatsächlich um die Darstellung in den Diagrammen.
Ja. Genau, und jeder unterschiedliche Pfad hat eine Wahrscheinlichkeit des Eintretens.
Ja
und schlägt oder beziehungsweise gibt deswegen vor, wie viel CO2 insgesamt noch ausgestoßen werden darf und wie stark reduziert werden muss ab einem bestimmten Punkt. Und deswegen sagte ich ja gerade, also das, was eigentlich in den Wahlprogrammen stehen müsste, ist nicht der Punkt, wo wir CO2-neutral sind, sondern der Punkt, wo wir Peak erreicht haben, an welcher Stelle wir effektiv einsparen.
Mhm.
Und der muss so früh wie möglich sein, um unsere Chancen zu erhöhen. Der muss nächstes Jahr, im übernächsten Jahr später. Ja, wir haben jetzt schon wieder, und das haben wir gar nicht besprochen am Anfang, es gibt ja schon den Leak vom zweiten Teil des neuen Berichts IPCC und der sagt ja, dass wir in den nächsten 3 Jahren schon die Chance für 1,5 Grad verspielen könnten.
Ja.
Ja? Ja. Und da reicht
über. Geht es um diese Legislaturperiode und da kann man nicht schreiben, naja, jetzt gucken wir mal und dann ist das dann unser deutscher Beitrag um international. Und jetzt kommt ja wieder das magische Denken. Dabei setzen wir auf neue Technologien und Innovationen. Also wir setzen auf neue Technologien. Da ist es ein bisschen offen, ob es die schon gibt. Wahrscheinlich nicht. Und Innovationen, die neuen Innovationen sind ja die, die es noch nicht gibt. Also auf Dinge, die erst erfunden werden sollen, um jetzt was zu tun. Ja, das heißt, wir tun jetzt nichts, wir warten mal ab.
Ja, wir warten so lange ab, bis wir vielleicht noch die 15-prozentige Wahrscheinlichkeit des 1,5-Grad-Ziels oder der 1,5-Grad-Grenze irgendwie hinbekommen. Und das ist absolut zu wenig. Das ist absolut absolut zu Recht kritisiert von allen, dass im CDU-Programm nichts steht, um den Klimawandel in irgendeiner Form zu bekämpfen oder aufzuhalten. Ja, also hier.
Ja. Ja, die Innovationen, was weiß ich, irgendwelche Partikeln in die Atmosphäre schießen, damit die Sonne reflektiert wird und sich die Temperaturen hier senken.
Ich muss fast sagen, dass ich froh bin, dass es hier kein Geoengineering, also
ja,
dass Geoengineering hier kein stattfindet.
Ja, Steht nicht drin.
Das haben wir bei anderen Parteien leider zum großen Teil gesehen. Aber eine Sache später, die will ich dir noch zeigen, die haben sich schön verklausuliert, wo sie sich da auf bestimmte Technologien fokussieren.
Ah, da bin ich gespannt.
Ja, aber insgesamt der Reduktionspfad, der hier angestrebt wird, ist längst veraltet, ist längst überkommen und darf so nicht schon. Wir müssen uns wirklich, und das hier nochmal eine wirklich an alle Hörerinnen und Hörer, wir können uns nicht auf dieses Wahlprogramm verlassen, wenn wir unsere Erde in 30 Jahren noch als lebenswerten Ort bewohnen wollen. Wir müssen hier aktiv vorgehen gegen das, was hier steht.
Und in 2356 ist von 2050 die Rede, weltweit CO2.
Ja, ja. Das ist ja
da, wobei ich mich frage, wenn Deutschland es erst bis 2045 schafft, wie kann dann 2050 schon.
Das war das Commitment, was viele aufstrebende Schwellenländer quasi hatten.
Ah, ja.
Die haben halt gesagt, wir möchten für uns das Recht behalten, dass wir länger CO2 ausstoßen als die anderen Industrienationen, einfach aufgrund unserer wirtschaftlichen Stärke.
Ja.
Deswegen wurde in Paris dann 2050 als klimaneutral quasi in den Abschlusstext geschrieben. Ob wir das in Glasgow noch so sehen oder ob es eventuell schon weiterreichende Diskussionen gibt, ich glaube fest daran. Unter Biden auf jeden Fall sehr viel progressiveres, hoffe ich. Und ob dann 2050 immer noch da steht oder ob wir eventuell realisieren, dass die Erderwärmung so schnell vonstatten geht aktuell. Wir sehen es ja an den Gletschern, die wo war es in der letzten Woche die Nachricht? In Grönland hat es zum ersten Mal geregnet auf 2000 Metern.
Ja, unglaublich.
Und diese Realisierung von Effekten dazu führt, die Arbeit noch in 30 Jahre Zukunft zu verlegen, glaube ich, dass da viel mehr Menschen mittlerweile realisiert haben, dass das nicht möglich ist.
Ja, dann geht es um den Emissionshandel. Emissionshandel ausbauen.
Ja, auch die Verbraucherinnen und Verbraucher entlasten. Auch hier, ja, wir kommen dem so ein bisschen hinterher, aber wir haben dadurch die Chance, das so ein bisschen quasi aufzunehmen und abzurunden. Auch hier gab es ja schon die Diskussion unter Laschet, ne? Wer muss eigentlich dafür aufkommen, wenn jetzt die Emissionen bepreist werden? Wer muss dafür gerade stehen? Und die gerade im Bereich der Sanierung, im Bereich der Gebäude und Wärme, sagte ja Laschet eindeutig, dass die zum Schluss dafür bezahlen müssen, die es auch verbrauchen, ne? Die konsumieren. Also hier Verbraucherinnen und Verbraucher, ja, die passiven Menschen in Deutschland entlasten, aber auch nicht nicht zu einem übergebührlichen Möglichkeit.
Ja, das wird ja hier geschrieben. Also die Einnahmen aus dem Emissionshandel werden in vollem Umfang an die Bürgerinnen und Bürger und an die Betriebe durch Stromverbilligung zurückgegeben.
Mhm.
Also kein Energiegeld oder so, sondern Stromverbilligung. Wobei ich mich frage, wie geht das? Wie kann der Strom billiger werden, wenn er teurer wird? Also
Der kompensiert.
Das ist eine Art,
Das wird quasi umgelegt und wird dann quasi als, was weiß ich, auf den Preis der Erzeugung quasi kommt dann diese Einnahmen durch die CO2-Geschichte. Was aber hier dramatisch als Fehler oder wo der Denkfehler ist, wenn du Energie enorm verbilligst, förderst du Rebound-Effekte. Die Leute fangen jetzt plötzlich an und sagen, oh, ich freue mich, dass ich jetzt irgendwie nur noch 40 Euro statt 80 Euro Stromrechnung im Monat habe. Dann sage ich, oh, da kann ich mir ja jetzt einen größeren Kühlschrank kaufen. Da kann ich mir jetzt irgendwie einen größeren Fernseher kaufen. Muss ich ja nicht mehr so gucken.
Ja.
Das ist wieder der Beweis, die CDU hat es nicht verstanden. Hat es nicht durchdrungen. Wir wissen aber eigentlich, für wen der Strom, also was das bedeutet, wenn wir Strom verbilligen, ne? Das ist quasi auch die Wirtschaft davon profitiert.
Ja, darum geht es ja. Die Betriebe sollen von der Stromverbilligung projizieren. Steht ja hier extra. Ja? Und das ist schon erstaunlich, denn dann ist natürlich klar, dann braucht man, dann kann man auch bedenkenlos mehr verbrauchen.
Übrigens auch ein bezeichnender Satz, ne? Aufbauend auf dem europäischen Emissionshandel für Energie und Industrie wollen wir den europäischen Emissionshandel im Luftverkehr stärken. Was das bedeutet, ja, wir haben eine höhere Einnahmen und können damit auch den Luftverkehr kompensieren, der ja eigentlich ziemlich hohe CO2-Emissionen verursacht und können uns quasi das schön rechnen. Ja, eindeutig.
Schiffverkehr auch.
Ja, auf jeden Fall.
So.
Dann habe ich noch Zeile 1300 78. Mhm. Auch hier, ja, man kann es auch gar nicht oft genug wiederholen, aber hier steht wieder, Klimaneutralität wird ein Wettbewerbsvorteil. Das heißt, ja, wir haben lange genug die Erde als Drecksplatz hinterlassen. Mhm. Und jetzt werden wir schnell genug klimaneutral, schaffen das schneller als alle anderen, weil alle anderen haben sich quasi, ja, sind gerade in der wirtschaftlichen Entwicklung zu den sozialen Mindeststandards noch auf dem Weg dahin. Aber wir benutzen jetzt schon mal unseren Wettbewerbsvorteil, damit wir auch zum Schluss an der Spitze bleiben. Ja, darf uns ja niemand nehmen, diesen Platz an der Spitze.
Ja, ja. Dann sollen
Klimaneutralität ist eine Überlebenssicherung für alle Menschen auf diesem Planeten. Und wer das nicht verstanden hat, der darf nicht regieren. Mhm. So sieht's aus.
Mhm. Ja. Sie wollen dann natürlich energiebezogene Steuern und Umlagen und Entgelte machen. Das ist ja schon mal eine gute Idee. Ja.
Also wollen sie aber stärker am CO2-Ausstoß.
Stärker.
Nicht, nicht eindeutig am CO2. Mhm. Offensichtlich.
Das stimmt.
Vorbehalte, das auch nicht zu stark zu
machen. Mhm, genau. Stärker ist zwar ein Komparativ, wie ich vorhin schon erklärte, aber das bedeutet halt, naja, eben nicht so stark.
Ja, man etwas stärker gar nicht, ne? Insofern.
Ja.
Mhm.
Ja. Genau.
Ja.
Nachhaltigkeit wettbewerbsfähig machen. Produktionsprozesse sollen nicht in Drittstaaten verlagert werden. Das ist natürlich vernünftig. Dann gibt es das Carbon Leakage Schutz, genau.
Ja, alle müssen natürlich in den CO2-Handel mit einbezogen werden. Einbeziehen, es darf niemand mehr irgendwie außerhalb des CO2-Handels quasi mit Treibhausgasen agieren, damit unser schönes System, was wir uns überlegt haben, auch aufgeht.
Ja.
Ja. Und jetzt kommt, also vielleicht noch ein abschließender Satz, 1396, Carbon Contracts for Difference, hatten wir beim letzten Mal ja schon erklärt, ja, also Unternehmen könnten sich quasi jetzt ihre schnellere Klimaneutralität quasi durch verbesserte Förderschuldscheine oder wie sie es nannten quasi erkaufen oder quasi darstellen lassen und später, wenn die allgemeine allgemeine Emissionsrate sinkt, würden diese Papiere dann teurer. Ja, wenn es jetzt darum geht, dass man die auch nochmal verkaufen kann und dann auch nochmal ein Handel damit stattfinden kann, dann haben wir hier auch nochmal eine komplett ungezügelte CO2-Wirtschaft, die eigentlich bisher noch gar nicht abgeschätzt ist, was da mal draus werden kann.
Was hat es denn auf sich mit der WTO-konformen CO2-Grenzausgleich, Carbon Border Adjustment Mechanism?
Da müsste ich im Detail natürlich schauen, aber ich könnte mir jetzt vorstellen, dass sich das schon damit berechnen lässt oder dass es ausdrückt, dass zwischen einzelnen Ländern bestimmte CO2-Emissionen nicht eindeutig zuordnenbar sind.
Mhm.
Also wie zum Beispiel, könnte ich mir vorstellen, bei internationalen Flügen ist das der Fall oder bei europäisch länderübergreifenden Kooperativen, bei multinationalen Konzernen und solchen Sachen. Da ist das quasi nicht immer auf ein Land einzuordnen. Sondern wenn du jetzt Total oder Shell hast, die quasi in einem Land ihren Hauptsitz haben, aber in anderen Ländern CO2 produzieren oder CO2 quasi Emissionen verursachen, dass da eine Ausgleichsform existiert. Mhm. Ja, also dieser Ausgleich, den könnte ich mir zumindest darunter vorstellen. Wenn es das nicht der Fall ist, dann bitten wir auch gerne um,
um
Kommentare.
Also wenn da irgendjemand einen Link findet, ich gucke auch nochmal, kann man das ja dann auch nochmal verlinken. Ja, Klimaschutz mit Innovation und neuen Technologien vorantreiben. Da haben wir schon wieder.
Jetzt ein Mann sein eigenes Kapitel.
Jetzt das eigene Kapitel. Ja, was kann man dazu noch
und
sagen? Hier,
wir werden beim Klimaschutz entscheidend vorankommen, wenn wir auf innovative und neue Technologien setzen. Ja. Und da frage ich mich eine einzige Frage. Wie kann eine Partei, die seit 30 Jahren die Digitalisierung verschleppt, nicht hinbekommt, eine Technologie, die existiert und wo sichtbar ist, was möglich ist.
Ja.
Wie kann so eine Partei sich hinstellen und behaupten, dass mit der Digitalisierung, da haben wir überhaupt keine Ahnung, aber beim Klimaschutz, da kriegen wir das hin. Da brauchen wir ja nur neue Technologien, da brauchen wir nur Innovation und dann schaffen wir das. Also das Vertrauen daran, solche Megatrends, oder wie sie heißen, ja, quasi effektiv zu verwenden, um wirklich aktiv Politik zu machen, eine aktive Politik für alle Menschen, das hat doch die CDU überhaupt nicht. Die sind doch nicht in der Lage, das zu tun.
Ja.
Naja. Warum können die sich hier plötzlich hinstellen und sagen, also neben der Tatsache, dass natürlich Technologien hier dieses FDP-Wunschdenken ist, mhm. aber noch denn, selbst wenn es sie geben würde, wäre die CDU die letzte Partei, der ich das angedeihen ließe, die vernünftig umzusetzen.
Ja, ja, klar. Mhm. Ja, weil sie heute noch auf Faxgeräte setzen. Ja, genau. Die Digitalisierung kann man sehen. Da ist ja dann auch nach, hat Merkel ja auch nach so und so vielen Jahren Regierung gesagt, ach, ist alles Neuland mhm. und dann nach wie vor nichts getan. Und hier ist jetzt ja ähnlich. Da wird ja auch irgendwas gesagt, ja, da gibt es dann neue Sachen. Aber dann, ja.
Ja, Speicherung von CO2. Die Verbraucher sollen beim Kauf neuer Waschmaschinen, beim Investieren in neue Waschmaschinen, ja, unterstützt werden bei ihren Konsumentscheidungen. Also da. Und die wollen vor allem die Digitalisierung nutzen, um kosteneffizienter CO2 zu verringern.
Mhm.
Naja, da stellt es mir wirklich die Nackenhaare auf an bei diesem Kapitel,
mhm.
an wie viel Inkompetenz wir eigentlich hier geraten sind.
Mhm. Ja, ja, ja. Tja.
Energiekonzept für die Zukunft, lass uns noch weiter gucken.
Ja.
Für einen intelligenten Energiemix sorgen auf in Zeile 14,20.
Mhm.
Ja, also der steigende Energiebedarf muss gedeckt werden. Nur mhm. so werden die Pariser Klimaziele erreicht. Die Pariser Klimaziele haben wir nun schon oft genug diskutiert, mhm. werden eigentlich nur noch erreicht, wenn wir reduzieren. Und zwar
genau.
unseren Energiebedarf.
Mhm.
Und nicht, indem wir einfach noch Technologien entwickeln, bevorzugen, die horrend Energie verbrauchen, um völlig ineffektiv zu sein. Also
ja.
völlig falsches Verständnis.
Ja.
Ja. Dann haben sie das Sonnenpaket, was sie auflegen wollen. Auch hier so dieses, ja, hatte ich ja schon gesagt, ne, die Agentur hier
ja.
und das Förderprogramm da und dort nennen wir es mal Sonnenpaket. Ja.
Ja, das ist wirklich unglaublich.
Das ist
sprachlich wieder das Sonnenpaket.
Parteilich irgendwie.
Ja, sie haben irgendwie immer so ein Problem mit Windkraft, deshalb.
Ja, absolut.
Deshalb wollen sie eben dieses Sonnenpaket jetzt in den Vordergrund stellen. Ja.
Ja, sie wollen natürlich schauen, dass sie, was weiß ich, den Windkraftantrieb, die Windkraft naturverträglich ausbauen, ja, onshore. Das heißt, bleiben bei ihren Abstandsregelungen,
mhm.
insbesondere NRW. Wie wir ja wissen, hatte Laschet damit ja. aktiv den Windausbau quasi zum Erliegen gebracht und
genau.
den Ausbau erneuerbarer Energien.
Mhm.
Und auch hier ist natürlich dann auch eigentlich wieder die Vermeidungsstrategie. Also mhm. nicht, dass es
ja,
konkret
ja.
verboten wird, sondern also faktisch durch bestimmte Regularien
genau.
unmöglich gemacht. Ja.
Durch mehr Bürokratie, genau. Aber bewusst natürlich, man will das nicht. Also macht man es bürokratischer. Ja.
ja. Dann realisieren sie dann irgendwie schon, dass sie auch Energiespeicher brauchen.
Mhm.
haben aber da auch nicht irgendwie konkrete Ideen, wie man das jetzt machen könnte, sondern es gibt dann irgendwo im späteren Verlauf nochmal den Verweis zu Power to X und natürlich zum Wasserstoff, aber es bleibt hier irgendwie dann doch sehr
spannend. Ja, Forschung und Entwicklung wird gefördert. Ja. Das finde ich ja auch immer richtig, nur dann muss es auch umgesetzt werden. Ne? Wenn man immer sagt, ja, wir forschen da mal und dann wird aber nichts umgesetzt am Ende, dann sind wir genau in der Falle, in der wir auch in der Digitalisierung sind. Ne?
Also vielleicht müssen wir auch nochmal so einen ganz kurzen Exkurs machen, wie Förderung in Deutschland funktioniert.
Mhm.
Also
ja. Erklär mal.
Ja. tatsächlich ist es so, es wird in der Regel, gibt es einen Beschluss, entweder vom Bundestag oder von den Ländern, es wird eine Empfehlung ausgeschrieben, was wir jetzt fördern wollen und dann gibt es einen Beschluss, das zu tun. Je nachdem, wie viel Geld involviert ist und welche Töpfe involviert sind, müssen halt unterschiedliche Menschen dem zustimmen. Und dann wird es ausgeschrieben. Dann gibt es verschiedene, ja, sind wir hier wieder bei den Vergabekriterien, bei den Förderkriterien. Dann gibt es so nationale Plattformen, die sagen, okay, ihr könnt euch hier bewerben, ihr müsst hier ein Pflichtenheft erfüllen, ihr müsst halt, oder ausfüllen, ihr müsst quasi sagen, ihr schreibt einen Businessplan oder ihr schreibt einen lange entwickelten Plan, was ihr mit dem Fördergeld machen wollt. Ja, also fördern bedeutet immer, dass eine Firma auf der anderen Seite sich mit dieser Plattform auseinandersetzen muss, um Fördergelder zu erhalten und quasi Förderanträge schreiben muss.
Mhm.
Für viele Firmen ist das im Augenblick völlig irrelevant. Weil die versuchen nur ihr Tagesbusiness zu meistern. Und diese Forschung und Entwicklung ist sehr häufig in bestehenden Unternehmen einfach nur eine Zusatzabteilung, die eigentlich gar nicht, ja, die hat keinen zentralen Mehrwert. Das macht der Geschäftsführer, die Geschäftsführerin oft selbst, ja, zu gucken, in welche Richtung können wir uns entwickeln, welche Geschäftsfelder. Und die dann zu sagen, okay, wir müssen jetzt eine externe Agentur nehmen, die uns hilft, diese Fördergelder abzurufen, die wir dann natürlich höchst bürokratisch quasi auch wieder quasi nachweisen müssen, wofür ging das Geld denn jetzt rauf und wofür es gebraucht. Also das heißt, diese Fördertöpfe, und das wird ja im späteren Verlauf auch nochmal gesprochen, die insbesondere bei einigen anderen Anbietern gar nicht abgerufen werden, weil die Kriterien zur Förderung völlig hanebüchen sind und nicht an den Bedarf von Unternehmen angepasst sind. Das heißt, eine Förderung kommt nicht automatisch allen Firmen dieses Landes zugute, sondern man muss sich als Firma aktiv darum bemühen und man muss vor allen Dingen auch noch in dasselbe Verständnis reinkommen, wie der ausgeschriebene Fördertopf quasi funktioniert. Und deswegen sind Förderungen zwar ein interessanter Weg, aber für ganz viele Firmen eigentlich völlig irrelevant.
Ja, ja.
Die würden sich darauf nie beziehen. Sondern sagen, ich mache nur mein Daily Business und an diese Firmen, wenn es darum geht, diese Firmen CO2-neutral zu gestalten, dann greift keine Förderung, sondern da greift nur die Förderung über Verringerung der Steuern oder für insgesamte Ordnungspolitiken, die für alle gelten und nicht nur, die man sich aus irgendwelchen Töpfen abrufen kann.
Ja, ja, klar.
Und deswegen funktioniert
es. Deshalb funktioniert es nicht. Ja, ja, das ist, war mir gar nicht so klar, aber das ist natürlich tatsächlich nachvollziehbar, dass auf diese Weise eben die Breitenwirkung ausbleibt. Ja.
Und ja, genau, da gibt es noch eine andere Sache. Vielleicht macht es auch Sinn, die hätten wir die bei der FDP besprechen müssen, aber es gibt tatsächlich in Deutschland noch jede Menge Forschungsinstitute, die auch, und das soll hier auch nochmal gesagt sein, die schon viele von diesen Technologien haben, ja, die existieren schon, also energieeffiziente Technologien, um sowas zu realisieren. Der Punkt ist aber, dass diese Institute mit Staatsgeld ja gefördert wurden, um diese Forschung voranzutreiben und diese Institute aber auch zur Wirtschaftlichkeit verpflichtet sind. Das heißt, wenn ich jetzt als Unternehmen, ja, ich hab jetzt einen sehr energieintensiven Prozess und eine Forschungsgesellschaft hat irgendwas entwickelt, was mir hilft, diesen Prozess besser zu machen. Dann muss ich mir diese Technologie von der Forschungsgesellschaft lizenzieren lassen. Und das lässt sich der Staat natürlich bezahlen, weil er ja die Forschungsinstitute zur Wirtschaftlichkeit angeleitet hat. Das heißt, im Umkehrschluss ist es eigentlich eher so, dass, und das ist wirklich hanebüchend, dass diese ganze Technologie in Deutschland existiert, aber nicht eingesetzt werden kann. Sie liegt in den Schubladen der Forschungsinstitute und wird nicht angewendet, weil eben es für den normalen Geschäftsführer, für die normale Geschäftsführerin nicht attraktiv und rentabel ist, sich eine teure CO2-Technologie quasi lizenzieren zu lassen.
Ja.
Wird völlig ignoriert. Offensichtlich, die Realitäten sind da nicht, nicht verständlich oder nicht klar, wo wir uns eigentlich hapert.
Ja. Ja, die Energieeffizienz soll gefördert werden. Das ist richtig, energetische Sanierung und so, klar. Ist ein sehr kurzes Kapitel, eigentlich, dafür, dass das so wichtig ist. Aber sie haben es auf dem Schirm. Ja, und dann kommt Deutschland zum Wasserstoffland Nummer 1 machen. Da steht nun der Satz, den du gerade dargelegt hast. Viele der für die Transformation notwendigen Technologien existieren bereits. Ja. Aber steht dann auch nicht, was man da machen muss.
Was übrigens auch nochmal ein Fehlschluss ist. Ja? Also auch vielleicht nochmal anknüpfend an das, was ich gerade gesagt habe. Eine Technologie zu entwickeln, die in der Lage ist, bestimmte Einsparungseffekte zu realisieren oder zu optimieren, liegt meistens in der Form von einer Studie oder einem Prototypen vor.
Ja.
Die ist noch nicht industriell auf Serienproduktion optimiert, weil also das machen die Forschungsinstitute natürlich nicht.
Ja.
Und da liegt aber das Problem. Das Problem ist nicht, einen Prototypen zu erstellen, sondern das Problem ist hier, und ich sage es mit Absicht hier, dieses Wort, die Skalierung, also die Aufwände zur Erstellung eines dieser, was immer, Geräte oder Technologien im Verhältnis zur Wirtschaftlichkeit. Ja, und deswegen sagen die meisten Unternehmen, da gehe ich gar nicht erst mit, weil mir dieser Aufwand, das quasi in den Markt zu bringen, viel zu hoch ist. Und deswegen gibt es da, also auch auf absehbare Zeit, vor allem nicht in den nächsten 10 Jahren, irgendwelche durchschlagenden Erfolge. Würde es nicht geben. Einfach weil dieser Schritt zur großflächigen Anwendung von niemandem geschultert wird, wenn nicht von der Politik entsprechend eingegangen wird.
Ja.
Nicht, dass wir jetzt wollen, dass jetzt plötzlich die Wasserstofftechnologie noch irgendwie weiter verfolgt wird, weil wir haben ja schon festgestellt, dass physikalisch sie überhaupt keinen Sinn macht. Mhm. Ja? Man musste sich ja Laschet von Elon Musk auslachen lassen vor gut 2 Wochen, als er hier als Musk hier seine Gigafactory besuchte.
Ja.
Und sofort sagte es, ja, Energie bzw. Strom ist die Antriebsform der Zukunft. Wasserstoff kann damit nicht mithalten. Und Musk versteht halt Physik, das, was Laschet eben nicht versteht.
Ja.
Ne? Und auch hier eklatant im Wahlprogramm immer wieder deutlich wird.
Ja, Wasserstoff ermöglicht eine Dekarbonisierung, da steht es. Ja, ja. Nationale Wasserstoffagentur soll gestärkt werden.
Ja, eine Agentur, ja. Sonnenpaket, Wasserstoffagentur. Immer schön auslagern, immer schön die Verantwortung, irgendwie so kleine Grüppchen geben, Arbeitskreise. Die, und die, also Autobahn GmbH sehen wir jetzt auch gerade, was nicht funktioniert, ja. Die Funklochagentur von Scheuer, ja, mit den 2 Geschäftsführern. Zwar keine Mitarbeiter, aber 2 Geschäftsführer, die insgesamt 3-mal das Budget sprengen der Autobahnagentur. Also das ist so echt uralt Politik.
Ja. Ja, ja, klar.
In der Hoffnung, dass irgendwie, ich gebe dem Paket einen schönen Anstrich, dann schmeckt es auch gut. Absolut überkommen.
Innovationszyklen beschleunigen, ja, Power-to-X-Technologien sollen zielgerichtet gefördert werden. Ja.
Na, das wäre dann quasi so eine Gasmaßnahme oder
was. Ja, warum eigentlich nicht Power-to-Gas? Das ist so.
Ja, es gibt ja noch verschiedene andere Ideen. Also, es gibt ja schon die Möglichkeit.
Interessant, noch, denn hier geht es dann nur noch um Gase.
Richtig. Ja, ist wahrscheinlich der. Im Verhältnis zu anderen Stoffen, die man quasi lagern könnte, ist halt immer noch hier die Energieeffizienz am besten. Es gab ja noch Ideen, quasi Luft zu verpressen, also Sauerstoff zu verpressen oder Stickstoff und eventuell andere chemische Prozesse, dass Elektrizität quasi in Flüssigkeiten gespeichert wird. Aber die Effektivität, die Energieeffizienz ist offensichtlich nicht gegeben, deswegen wird sich hier so auf Gas fokussiert.
Ja.
Ja, und da braucht man natürlich auch eine Infrastruktur, die geschaffen werden soll. Ja, CO2-Transparenz in Europa.
Ja, da habe ich da ein neues Wort gelernt, die Elektrolyseure. Ja.
Ja, das ist im Prinzip auch nur eine
H2 global.
H2 global Förderkonzept. Ja, immer, wir geben dem allen nur immer so eine schöne, tolle Überschrift. Und dann wird es schon. Ja. Europäisches Wasserstoffnetzwerk. Wo arbeitest du? Ich arbeite beim Europäischen Wasserstoffnetzwerk.
Ja. Ja.
Doch. Und dann hier aber der entscheidende Satz.
Blauen Wasserstoff.
1505. Neben diesem sogenannten grünen Wasserstoff werden wir der Übergangszeit auch den blauen Wasserstoff akzeptieren, was nichts anderes bedeutet, als wir bauen jetzt die Strukturen für Gas auf, um das quasi, um da Wasserstoff draus zu machen, was zum Schluss den fossilen Lock-in Folge hat, denn sämtliche, haben wir ja auch schon mehrfach diskutiert, sämtliche Gaskraftwerke, sämtliche Gasinfrastruktur, die in die investiert wird, muss abgeschrieben werden und die Unternehmen haben einen Zeitraum, über den sie es abschreiben. Wenn es früher abgeschrieben werden muss, dann lassen sie sich das vergolden und zwar von der Regierung. Ja. Und wer dann da quasi die Kohle einfährt, gerade bei der CDU, da können wir, glaube ich, alle die Richtung. Ja.
Wir werden die Gasnetze in Deutschland schneller ausbauen und für die Einspeisung von Wasserstoff ertüchtigen. Was natürlich eine Riesenaufgabe ist mit der Ertüchtigung. Also da, klar, da sind natürlich die Energiekonzerne involviert, die ja eng verknüpft sind mit der CDU, klar. Ja. So, jetzt wird aber nachhaltig gewirtschaftet an Zeile 15, 13.
Schön wär's.
Und zwar insbesondere soll die Wegwerfgesellschaft beendet werden. Und
Moment, bevor wir dahin gehen, machen wir gleich. Aber dieser entscheidende Satz, der gleich am Anfang in Zeile 15, 14 stattfindet. Nachhaltiges Wachstum heißt, den wirtschaftlichen Fortschritt vom Ressourcenverbrauch zu entkoppeln. Wir wissen, das ist eine Mär. Es ist bisher noch nicht gelungen, den Ressourcenverbrauch und den wirtschaftlichen Fortschritt voneinander zu entkoppeln. Also das BIP insbesondere und auch andere Kennziffern unserer Wirtschaftsleistung sind so eng mit dem Klimawandel und mit der Klimakatastrophe verknüpft. Und wir schaffen es einfach nicht, weniger zu verbrauchen, um mehr zu produzieren. Es ist physikalisch nicht möglich.
Nun ist hier so eine Art Vision, kann man ja mal annehmen. Also es soll so eine Wirtschaft sein, wo alles im Kreislauf ist. Ja, steht da Stoffkreisläufe und so. Aber im nächsten Abschnitt geht es dann um die Wegwerfgesellschaft. Das ist sicherlich auch ein großes Problem ist, aber Kreislaufwirtschaft ist doch nicht nur Abfall.
Richtig.
Ja, genau. Ich meine, es geht dann nur noch um Abfall. In dem ganzen nächsten Abschnitt Wegwerfgesellschaft beenden, Kreislaufwirtschaft stärken. Obwohl das nur ein Aspekt von Kreislauf.
Ja, natürlich. Und aber was dann quasi eklatant auch noch falsch ist in Zeile 15, 19 ist, dass Kreislaufwirtschaft sich lohnen muss. Ja, also stell dir mal vor, irgendwie die Erde in ihren natürlichen Prozessen würde sagen, ja, aber damit ich hier jetzt nochmal Frühling werden lasse, damit hier die Bäume nochmal irgendwie grün werden, das muss ich aber lohnen.
Die Bäume kommen gleich.
Das muss ich aber lohnen hier, dass ich hier einen Kreislauf habe, da muss ich ja mehr rauskriegen. Ja, da muss ich also Kreislauf ist das Äquivalent für, es ist ein blöder Begriff, aber das Null, es ist eine Nullsumme. Ein Kreislauf bedeutet, dass so viel reingesteckt wird, wie rausgeholt wird und dann kann sich das nicht lohnen. Es geht nicht.
Ja.
In dem Augenblick, wo man etwas, das ist physikalisch nicht möglich, wenn du etwas rausnimmst, fehlt im Kreislauf etwas. Das heißt, es kann sich nicht für irgendjemanden lohnen.
Ja.
Vor allen Dingen nicht nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten.
Ja, genau. Und dann unter der ganzen Sache mit dem Kreislauf wird dann auch noch von abgebauten Rohstoffen gefaselt, was natürlich nichts mit Kreislauf zu tun hat. Das Abbauen von Rohstoffen ist keine Kreislaufwirtschaft. Also das ist auch nochmal Etikettenschwindel. Ja, gut. Okay.
Sie haben immerhin erkannt, ja, dass diese Kreislaufwirtschaft, so wie Sie ihn nennen, insgesamt schon ein Wirtschaftsfaktor ist für die Zukunft. Ja, müssen wir natürlich vorsichtig sein mit dem Branding an der Stelle hier schon, aber einfach, weil wir natürlich durch die Klimakatastrophe schon sehen, dass viele Rohstoffe auf dieser Welt einfach nicht mehr verfügbar sind. Und zwar nicht nur aus sicherheitspolitischen Gründen, ja, siehe China und Seidenstraße und so, sondern aus Gründen der Klimakatastrophe. Sie sind einfach nicht mehr verfügbar. Sie können nicht mehr gefördert werden. Sie können nicht mehr weiter zur Verfügung gestellt werden. Und das noch irgendwie dann quasi so umzumünzen in, wir müssen uns jetzt hier rohstoffneutral machen, was natürlich auch völlig sinnfrei ist. Ja.
Hier, wir wollen Abfälle wiederverwerten, okay. Und Exporte von Abfällen zur bloßen Entsorgung verbieten. Ah, auf einmal die Verbotspartei CDU. Aber warum haben sie es noch nicht gemacht? Seit 16 Jahren können sie doch die Exporte von Abfällen verboten haben.
Nö. Und wie die Welt aussieht, weil Deutschland seinen Plastikmüll exportiert, ich glaube, da brauchen wir gar nicht drüber reden.
Ja.
Übrigens auch nochmal ganz wichtig, der in dem Satz davor, in 1547, da steht nämlich, zudem wollen wir die Forschung zu Re-Oil-Verfahren unterstützen und chemisches Recycling fördern.
Re-Oil, genau, das war noch ein neues Wort, was ich gelernt habe.
Ich will hier auch nochmal auf den einen Punkt eingehen. Also, wir haben nicht genug Energie. Damit auch die letzte CDU das nochmal, der letzte CDU-Mensch das nochmal versteht. Wir haben nicht genug Energie. Ein Re-Oil-Verfahren, das heißt, wir nehmen ein Verfahren, was uns aus Öl Plastik gemacht hat oder andere Kunststoffe und wollen das jetzt in einem Verfahren wieder rückentwickeln.
Ja.
Dafür ist ein unheimlich großer Energieaufwand nötig, den wir nicht haben. Also lassen wir es doch am liebsten gleich sein und suchen uns etwas, was gar nicht diesen Energieaufwand hat.
Genau.
Ja, also hier werden Dinge gefördert, die uns einen höheren Energieverbrauch bescheren und uns quasi noch tiefer in die Klimakrise reinreiten.
Ja gut, beim blauen Wasserstoff
ja, war es auch absolut.
Ja, jetzt kommt der Wald. Dem Wald von morgen neue starke Wurzeln geben. Was für ein schönes Bild. Dann ist auch noch die Rede von der Wiederbewaldung. 1,5 Milliarden Euro soll das kommen. Aber jetzt kommt der Widerspruch. Da steht nämlich Schützen durch Nützen. Durch Nützen. Grundsatz für eine nachhaltige Bewirtschaftung unserer wertvollen Wälder. multifunktionale Forstwirtschaft. Und dann steht im nächsten Absatz, damit wir die Klimaschutzziele erreichen, müssen wir neben der wichtigen Verringerung der Emissionen die CO2-Minderung von Wald und Holz stärken. Deshalb werden wir die Klimaschutzleistungen des Waldes unter Einbeziehung der Holzprodukte finanziell honorieren und eine CO2-Bindungsprämie einführen. So kann die Klimaleistung des Waldes dauerhaft und fleißig abgegolten werden, wenn sie dran haben, ein Baustein zur Honorierung weiterer Öko. Das wird jetzt nicht so lang.
Sie schaffen sich ihre.
Also auf der einen Seite, also schützen durch Nützen ist möglicherweise schon in gewisser Weise ein Widerspruch. Und dann ist es auch insgesamt, denn oben wollen sie die multifunktionale Forstwirtschaft vorantreiben und dann wollen sie aber wieder den Wald, ja.
Sie wollen sich quasi, wollen den Waldbesitzern quasi CO2-Zertifikate ausstellen.
Offenbar.
Das ist offenbar
der Hintergrund.
Ja.
Dann löst sich der Widerspruch auf. Und es kommt noch, glaube ich, noch mehr. Die Idee ist, glaube ich, auch, wenn man aus dem Wald Holzprodukte macht mit einer sehr langen Lebensdauer, was möglich ist, zum Beispiel auch im Hausbau und so, dann hat man natürlich dauerhaft oder zumindest für eine sehr lange Zeit CO2 gebunden.
Richtig, genau.
Das ist so ein bisschen die Idee, die dahinter steht.
Richtig, absolut. Also diese sogenannte quasi künstliche CO2-Senke, indem man halt quasi CO2-neutrale, ja, auch wie in Anführungsstrichen, Baustoffe benutzt, ist tatsächlich fest eingepreist. Also ist fest in den Planungen für das Erreichen der Klimaneutralität integriert in diesen Planungen. Ja. Aber ich wollte nochmal zu diesem Schützen durch Nützen sagen. Also auch da habe ich tatsächlich einen Widerspruch gesehen, aber auch nur dann, bis zu dem Zeitpunkt, wenn man realisiert, die CDU schreibt natürlich, wir wollen die Schöpfung bewahren. Aber die Menschen, und das steht tatsächlich in der Bibel, macht sich doch die Schöpfung untertan. Also die Menschen macht sich doch, ja, und deswegen ist das da kein Widerspruch.
Ja.
Sondern der, ja, ohne jetzt zu sehr in die Religion abzuweichen, aber das ist für die nicht wirklich, sondern wir sind quasi gottähnlich und wir haben natürlich das Recht darauf zuzugreifen.
Genau, laut Bibel,
um uns das quasi nützlich zu machen, ja.
Mhm.
Auch hier wäre das patriarchalische.
Naja, klar, das ist immer patriarchalisch, das geht bei Gott los. Das ist der, da geht es immer in so einer Linie zu den nächsten Patriarchen weiter runter. Ja, gut, also das ist wirklich, wirklich schwierig. Ja, also die Holzprodukte sollen helfen, der Wald soll helfen. Ja. Und dann gibt es natürlich, der Widerspruch wird am absurdesten, wenn dann hinterher eben auch der Wald noch zum Brennstoff verarbeitet wird.
Ja, natürlich.
Das steht ja hier auch in Zeile 1578. Einsatz von Holz als Bauwerk und Brennstoff. Das ist natürlich dann.
Ja, nicht verstanden, offensichtlich. Ja. Immer noch nicht. Auch nicht bei so einem Thema.
Ja, Green Deals kommen dann wieder, deren Problematik wir schon angesprochen hatten. Dann international illegaler Holzeinschlag soll verhindert werden. Was ist aber mit dem legalen Holzeinschlag? Der ist doch wahrscheinlich viel, es gibt doch wahrscheinlich viel mehr legalen Holzeinschlag als illegalen. Und der legale ist doch auch problematisch.
Ja? Ja, aber auch hier in der Zeile ist für mich halt wirklich eindeutig, der Erhalt des Regenwaldes ist für uns ein großes Anliegen. Ja, also Anliegen
ja,
im
Anliegen,
Sinne von externalisiert. Ja, ist uns halt, ja.
Das
ist wäre schön,
wichtig, ja.
Wäre schön gewesen.
Ja. Ja, Wasser als Ursprung allen Lebens und Wirtschafts ist schützend. Ja. Regionale Wasserkreisläufe. Nutzer von Regenwasser wollen wir eine deutlich größere Aufmerksamkeit schenken. Ist auch sehr schwach, Aufmerksamkeit schenken. Naja, gut.
Ja. Ist bisher, aber hatten wir auch schon diskutiert, bisher gar nicht so sehr berücksichtigt. Ne? Grauwasser, Wiederverwertung und auch geschlossene Kreisläufe innerhalb von Gebäuden, innerhalb von bestimmten Ketten wird zu sehr noch Wasser aktiv, eigentlich nicht aktiv, sondern Wasser zu unsensitiv quasi einfach verbraucht und dann wieder entlassen. Und dass hier nicht irgendwie konkretere Maßnahmen spricht halt für sich, ja, oder zieht sich durch das komplette Programm, aber das wird auf jeden Fall ein Thema, was nochmal sehr viel wichtiger wird.
Ja. Ja. Gut, dann Vorfahrt für intelligente Mobilität.
Ja.
Vorfahrt, man beachte wieder dieses Bild, vielleicht hatten wir schon die Leitplanken, jetzt aber Vorfahrt, ja. Was natürlich irgendwie auch, es war wahrscheinlich witzig gemeint, dass man in der Mobilität von Vorfahrt spricht.
Ja, und vor allen Dingen in dem Augenblick individuelle Mobilität, ja. Mobilität ist ein Ausdruck individueller Freiheit.
Genau, ja, stimmt. Das passt dann wieder nicht zum nächsten Kapitel, wo es heißt, die Schiene ausbauen. Denn Schiene ist ja nicht so individuell.
Ich würde mal sagen, das ist ja einfach mal so eine Setzung. Ja, das wird, muss gar nicht in Frage gestellt werden. Ja, es wird dann noch unterfüttert mit dem Wort in der Zeile 16,15. Wir werden die Rekordinvestitionen in die Infrastruktur verstetigen. Auch da wieder Anspruch und Wirklichkeit. Ja? Mhm. Die Tatsache, dass die ganzen Infrastrukturprojekte dafür gesorgt haben, dass hunderte von Brücken in Deutschland marode sind, die ganze Infrastruktur seit Jahren völlig ignoriert wurde, Bahnstrecken stillgelegt werden müssen, weil sie nicht mehr verkehrssicher sind. Mhm. Der GDL-Streik, den wir jetzt sehen, der basiert natürlich auch, weil diese Investitionen nicht dahin gebracht werden, wo sie passieren. Mhm. Ja, weil das eben kein attraktives Fortbewegungsmittel ist im Augenblick. Also von wegen Rekordinvestitionen in die Infrastruktur verstetigen, sondern es geht nur, bestimmten Klientelmenschen hier die Tasche zu füllen.
Ja.
Darum geht es.
Ja. Dann soll der Deutschlandtag kommen, steht aber nicht da, wann, irgendwann. Logistik-Drehkreuz, Mobilitäts- und Logistik-Drehkreuz, Schienennetz zukunftsfähig, ja, zukunftsfest, ja, alles schön. Jetzt ein Thema, aber das ist auch alles lange rausgezögert worden und wird ja auch auf ETCS eingegangen, was ja in Deutschland wirklich sehr stiefmütterlich vorangetrieben worden ist. Durch diese Regierung und durch die Deutsche Bahn von der CDU gesteuert, in uns auch unter anderem Herrn Bofaller da im Vorstand. Ja, naja. Aber jetzt wollen sich ändern.
Ja, auch hier wieder Nachtzüge, ne? Ja, easy peasy, kann man ja ein bisschen länger fahren, mit 50 über so eine Strecke ruppeln, weil wenn man dann irgendwie nur am nächsten Morgen in Prag oder in Warschau sein muss, dann ist ja nicht so dringend.
Umstiegseffekte, Anwohnerinteressen sollen auch berücksichtigt werden, aber dann geht's richtig rund. Automobilstandort Deutschland sichern, bloß, ne? Unsere Automobilindustrie ist weltweit führend. Ja.
Ja, und hier steht es dann, wir wollen, dass in Deutschland weiterhin die besten Autos der Welt produziert werden mit allen Antriebsformen.
Ja,
ja,
also auch klares Diesel.
Bekenntnis
zum Diesel. Zum Diesel, ja, eindeutig. Ja.
Und da ist Ihnen ja quasi auch schon von der EU quasi der Riegel vorgesetzt worden, hat man ja auch schon diskutiert, dass das eigentlich, man kann das jetzt auch schon so einfach schreiben, weil eben absehbar ist, dass sich der Trend zur E-Mobilität halt verstetigt und dass diese klassischen Antriebsformen, ja, die quasi auch hier erkannt werden, ja, dass die Autobauer keine klassischen Antriebe mehr produzieren, aber da ist es ja dann leicht, sich zu positionieren. Leute, wenn ihr euch hier euren Diesel gekauft habt, dann wir sind die Partei der Dieselfahrer und da wird dann auch ein Stück weit da quasi im blau-braunen Lager quasi gefischt. Ne?
Alle Interessen sollen berücksichtigt werden. Verbraucherinnen, Verbraucher, Unternehmen, inklusive der Zuliefererindustrie, was natürlich besonders schwierig ist, weil klar, beim Elektroantrieb braucht man da weniger, und Beschäftigten und im Sinne eines nachhaltigen Einsatzes von Rohstoffen und Ressourcen. Also alles. Aber wie?
Ja, also es steht ja hier in der Zeile, 16,52, wir werden den Umstieg in emissionsfreie Mobilität für alle attraktiv gestalten und dazu einen Fahrplan vorlegen.
Ja, der Fahrplan.
Bin ich mal gespannt, wie und wann der kommt, wie der aussieht. Ob der im Deutschlandtakt kommt.
Ja. Aber ist auch wieder Technologie offen. Hier kommt dann wieder Zeile 16,60 wieder. Hier müssen wir Technologie offen bleiben.
Ja.
Ne? Bleiben vor allen Dingen. Man hat ja sich jahrelang gestemmt gegen Innovation. Und jetzt will man Technologie offen bleiben. Naja. Ja. Gut, ein Dieselfahrverbot lehnen wir ebenso ab wie ein generelles Tempolimit auf Autobahnen. Stattdessen setzen wir auf innovative, moderne Verkehrssteuerung.
Schon seit 1950.
Ja, aber ich meine, es ist doch, wir müssen irgendwas tun. Wenigstens irgendwas. Das Tempolimit kostet nichts.
Richtig.
Ne? Und das entscheidet
sofort.
Man. Und es hat sofort nur Vorteile.
Ja. Ne? Sofort eine Wirkung.
Aber das ist so ideologisch und auch für die Autofahrer, klar, natürlich, die wollen ihre Freiheit und kämpfen mit Händen und Füßen gegen das Tempolimit. Ich kann mich erinnern, als ich intensive Programmarbeit in der Piratenpartei gemacht habe, so sagen wir mal 2011, 12 rum, da habe ich auf Granit gebissen bei der Idee Tempolimit. Ne? Da gab es wirklich, das war da sehr schwierig, sowas da durchzusetzen. Also ich sehe, dass da ein harter, dass da Autofahrer, also wirklich denken, sie werden da entmannt, ne? Jetzt unabhängig vom Geschlecht. Ne?
Wobei das schon Ähnlichkeiten, glaube ich.
Ja. Okay. Sie werden entmannt, nur weil sie jetzt plötzlich nur noch 130 fahren dürfen auf der Autobahn. Aber das ist doch auch für die Autofahrer eine geringe Einschränkung.
Vielleicht
die sollen doch froh sein eigentlich, dass sie nur ein Tempolimit haben und nicht irgendwie eingebaut, dass das sozusagen ihnen tatsächlich da was weggenommen wird, dass sie gar nicht mehr, das wäre ja auch die Möglichkeit.
Aber auch hier vielleicht mal so ein bisschen der Ausblick. Ja, wir hatten jetzt in den Programmen von der FDP und ein Stück weit auch von Volt, wenn ich mich erinnere, stand ja immer das autonome Fahren. Was hier übrigens nicht der Fall ist. Ja,
ja.
Also wir wird relativ wenig auf einzelne Technologien eingegangen. Auch kein Hyperloop oder so.
Mhm.
Aber hier steht nichts vom wenig vom autonomen Fahren. KI wird mal erwähnt. Aber eine Sache, wo Menschen sich schon mal daran orientieren können. Ich glaube, diese Debatte und diese Tempolimits sind ein Stück weit auch aufgeladen.
Mhm.
Ja. Erstens betreffen sie nicht alle Menschen dieses Landes.
Mhm.
Ja, also wie viele Leute fahren denn jeden Tag zu schnell oder fahren denn mehr als 130 auf Autobahn?
Mhm.
Also es ist nur ein Teil Klientel. Und zweitens, die Diskussion mag so sein, wie sie ist, ob das jetzt autonomes Fahren in 5 Jahren kommt oder in 10, aber in dem Augenblick, wo autonome Autos fahren, können also keine unterschiedlichen Geschwindigkeiten mehr realisiert werden oder nur zu ungünstigen. Es wird viel energieeffizienter sein, die im Platoon fahren zu lassen und die natürlich autonom fahren zu lassen. Aber, und das wollte ich hier nochmal erwähnen, dieser subjektive Effekt, wenn wir in der Straßenbahn sitzen oder im Bus, sagen wir, auch der Bus ist jetzt aber 5 km/h zu langsam. Der Bus könnte jetzt aber mal 10 km/h schneller fahren. Nee, oder im Flugzeug, ja. Uns ist diese Geschwindigkeit nur deswegen irgendwie subtil bewusst, weil wir das Gefühl haben, nur im Auto den psychologischen Aspekt des Vorwärtskommen zu befriedigen zu wollen. Auch werden die befriedigt und entmannt.
Mhm.
Und dann in dem Zusammenhang zu sagen, wenn mich jemand zwingt, auf die Bremse zu treten, komme ich jetzt nicht mehr vorwärts.
Mhm.
Das heißt, eigentlich machen wir psychologisch, ich bin Hobbypsychologin, wir haben so eine Ersatzhandlung, die wir vornehmen. Das heißt, weil irgendwelche anderen Dinge in unserem Leben nicht so laufen, wie wir wollen, müssen wir halt schnell fahren, um zu kompensieren, um das Gefühl, dass wir nicht vorankommen, zu kompensieren. Und das wird dann hier als Freiheit verkauft.
Mhm.
Ja, ist kein allgemeiner Geltungsanspruch, aber manchmal meine Vermutung der Herleitung, warum das so ein Problem ist, zu sagen, hey, im Sinne der Umwelt, im Sinne der VerkehrsteilnehmerInnen, fahren wir einfach 130 und halten uns da irgendwie an die Regeln und Gesetze.
Ja, ja. Ja, das ist ganz seltsam. Also diese Geschichte, dass das so emotional diskutiert wird. Und wie gesagt, also es bringt vielleicht nicht viel, aber es bringt etwas. Außerdem geht es ja nicht nur um 130 auf Autobahn. Von anderen ist hier aber nicht die Rede. Es geht hier nur um das generelle Tempolimit auf Autobahn. Man spart natürlich auch viel, wenn auch anderswo Tempolimits sind.
Also ja, natürlich, in der Stadt ein Tempolimit bringt tatsächlich sehr viel.
Mhm.
Ja, wir brauchten keine Low-Emission-Zone oder also diese Einschränkungen an einer Stelle, wenn überall 30 gefahren werden würde. Abrieb würde sich verringern. Die Vision Zero würde plötzlich mehr Realität werden, wenn die Leute alle mal ein bisschen langsamer fahren. Ja?
Mhm.
Abbiegeunfälle und solche Sachen.
Ja. Ja.
Nein.
Gut, Luft- und Schifffahrt sollen auch zukunftsfest gemacht werden. Ne?
Wir wollen klimaneutral fliegen. Also da gehen sie ganz nach vorne. Ja, also das irgendwie hinzukriegen, mit ihren Synthetic Fuels, mit ihrem grün produzierten Wasserstoff oder vielleicht sind sie ja schon weiter. Also ob da jetzt eine Technologie irgendwo in irgendeiner Schublade versauert, ich glaube nicht dran, aber dass sie das vorne anstellen, ist einfach nur diese bewusste Verschleierung der Realität.
Mhm. Ja. Auch die Flugtaxen wieder.
Ja, genau.
Ach, da war ja auch noch in der letzten Woche die Diskussion um das Lastenfahrrad.
Ja, auch wieder so eine Scheindiskussion.
Scheindiskussion, ja? Ne? Und dann wird dann groß getönt auf Twitter, ja, der arme Handwerker kriegt doch nicht alles in sein Lastenfahrrad. Ja, der soll ja auch nicht gezwungen werden zum Wechseln, sondern wenn von 10 Handwerkern nur einer aufs Lastenfahrrad umsteigt, ist doch damit so viel gewonnen für alle. Ne? Also
ja, ich glaube, die Debatte ist künstlich hochgehalten.
Stattdessen ist von Flugtaxen die Rede. Das ist doch, die gibt's noch nicht.
Die Frage vor allen Dingen auch, dieselben Leute, die dann Flugtaxen wollen, würden die dann auch 1.000 Euro annehmen oder 10.000 Euro zur Förderung oder wie muss man sich das vorstellen?
Ja.
Aber es gibt ja so viele positive Aspekte des Fliegens. Ne?
Innovationskraft der Luftfahrt, ja. Ich meine, außer den Flugtaxen fällt mir da jetzt nicht so viel ein.
Übrigens nochmal auf der 1688 nochmal ganz wichtig, ja. Flüge, bei denen alternative Kraftstoffe eingesetzt werden, wollen wir von der Luftverkehrssteuer befreien.
Mhm.
Auch hier
Steuersenkung, ja.
Nicht nur Steuersenkung, sondern die Subvention von Energieverschwendung.
Ja, ja.
Verschwendung. Mhm. Wir haben Energie, die wir in andere Energie umwandeln. Dadurch, da in dem Augenblick geht Energie verloren, die Energieeffizienz sinkt. Und dann wollen wir die Verwendung dieser Energie mit geringerer Effizienz von der Steuer befreien. Mhm. Das heißt, wir schaffen Anreize, mehr Energie zu verwandeln in andere Energieformen. Das heißt, wir subventionieren Energieverschwendung.
Mhm. Ja.
Das ist dramatisch.
Und vor allen Dingen hier auch ist ganz pauschal von alternativen Kraftstoffen die Rede, nicht von synthetischen wie vorher. Und die alternativen Kraftstoffe sind dann möglicherweise auch welche, die aus Biomasse bestehen.
Also
wo man dann das Problem hat, dass da irgendwie dann, also es wird dann angereichert, dann ist das ein Alternativ, also mit Kraftstoffen aus Pflanzen und dann ist das plötzlich ein alternativer Kraftstoff, wird subventioniert und das wären Riesenmengen.
Ja, ich bin mir noch nicht so sicher, was der letzte Stand ist bei den Verkehrsfliegern, die ja quasi eine gewisse Form von Wirkungsgrad haben müssen in der Energiespeicherdichte und ob sich das mit diesen synthetischen Biokraftstoffen realisieren lässt. Aber alternative Kraftstoffe natürlich insgesamt. Also es darf keine Subvention durch Energieverschwendung geben. Das darf nicht passieren. Das ist das Gegenteil von Klimaschutz.
Ja. Mhm.
Ja. Gut.
Dann Schiffbau, da wollen sie auch was machen. Die deutsche Schiffbauindustrie muss wettbewerbsfähig bleiben. Naja. Und dann geht es hier irgendwie Nutzung von Ammoniak und Methanol zur Marktreife. Und in der Schifffahrt anwenden. Klingt das vernünftig?
Nee.
Glaube nicht.
Also auch hier wieder, also auf einem physikalischen Level, die Umwandlung von Energie, sei es jetzt Wind- oder Sonnenenergie, in andere Energieträger ist immer mit Emission, mit Verlust von Energieeffizienz verbunden.
Ja.
Und jegliche Umwandlung muss natürlich kritisch hinterfragt werden. Also wenn es jetzt heißt, wir wollen jetzt unsere Schiffe mit Wasserstoff aus, mit Brennstoffzelle, mit was weiß ich, Atomreaktoren, nein, natürlich nicht, aber irgendwas anderes, da muss immer sich die Frage gestellt werden, okay, ist das denn sinnvoller als die Primärenergie Sonne und Wind direkt zu nutzen.
Mhm.
Ja, es gab ja verschiedene Schiffe, die auch mit dem Effekt des, ich weiß gar nicht mehr, wie es hieß, müsste mal schauen, quasi mit verschiedenen Effekten gearbeitet haben, um durch den Wind quasi Antrieb zu generieren.
Mhm.
Ja, früher sind die Segelschiffe. Also es gibt tatsächlich auch, dass man da den Wind in Elektrizität wandelt und das dann quasi als Teil des Motors verwendet. Aber sämtliche Energie oder weniger energieeffizienten Stoffe macht aus physikalischem Sinn.
Die wollen jetzt hier wieder Erdgas offenbar verbraucht. Das ist hier schön verklausuliert, weiß man erstmal. Ich müsste erstmal die Wikipedia zu Rate ziehen. Zudem werden wir die LNG-Technik ausbauen.
Liquefied Natural Gas.
Ja, und das ist Erdgas. Das ist doch genau das, was man nicht mehr ausbauen darf. Und an dem Portterminal verflüssigte Gase realisieren.
Ja.
Gut, ich habe dann ein bisschen weiter überlegt, warum das da so steht. Der Hintergedanke ist, man will natürlich vom Schweröl weg. Und natürlich ist Flüssiggas besser als Schweröl. Ne? Nur auch die Schiffe müssen über eine gewisse Zeit abgeschrieben werden. Das ist also auch ein Lock-in-Effekt, wenn man jetzt sagt, okay, wir nehmen jetzt Schiffe, die statt mit Schweröl mit diesem LNG arbeiten. Dann könnte man doch gleich sagen, wir produzieren Schiffe, die irgendwie ihre Energie selbst herstellen.
Oder wir haben vielleicht weniger Schiffe, weil wir weniger konsumieren. Ja, also irgendwie mal bei den Strukturen anfangen.
Ja. Mhm.
Aber da hat ja quasi die Wirtschaft nichts davon.
Mhm. So, jetzt kommt die Landwirtschaft.
Oh ja.
Wir begleiten die Landwirtschaft verlässlich beim ökologischen Wandel. 1716. Ja, gut.
1719 fand ich spannend, ja. Für uns gehört Landwirtschaft unverzichtbar zu unserem Land in die Mitte der Gesellschaft. Wir wenden uns strikt gegen ungerechtfertigte Feindseligkeit, pauschale Verurteilung und Mobbing von Landwirtinnen, Landwirten und deren Kindern. Ja, da hat hatte jemand eine Abrechnung offen. Da musste.
Also keiner macht das, im Gegenteil. Also.
Ey, du aller Milchbauer, ja, was du hier ablieferst.
Mobbing von Landwirten. Naja, damit ist was anderes gemeint. Damit ist nicht das Mobbing von Landwirten gemeint, sondern damit ist eben, da geht es eben darum, dass bestimmte Organisationen auf unhaltbare Zustände hinweisen den Ställen und so. Und das wird hier als Mobbing und Verurteilung genannt.
Stimmt,
und da kommen recht. Das, also, dann geht natürlich dann auch über die Ställe hinaus. Natürlich, dass dann eben Glyphosat angebaut wird oder zu viel Gülle versprüht oder irgendwie sowas. Das ist dann das Mobbing von Landwirten. Aber wenn man genauer hinschaut, ist das ja gar kein Mobbing, sondern da werden ja Missstände. Da
hat
ja
jemand gemeckert, statt zu machen.
Also es wird ja auf Missstände hingewiesen. Mobbing ist aber gerade, wenn sozusagen anlasslos jemand diskriminiert wird und ja.
Also dass die CDU/CSU eine sehr interessante, aber auch ein sehr zwiespältiges Verhältnis zu den Landwirtinnen und Landwirten hat, lässt sich auch ein Stück weit im nächsten Abschnitt beim Tierwohl quasi nochmal nachvollziehen. Mhm. Ja? Hier wird in der Zeile 1729, wird ja festgehalten, daran müssen wir festhalten und sie weiter ausbauen für noch mehr Tierwohl. Also damit wurde erst zum einen impliziert, dass schon eine ganze Menge Tierwohl existiert.
Ja, als Regierungspartei kann man sich ja nicht immer nur in Frage stellen.
Aber ganz ehrlich, das ist ja eine Verhöhnung. Also hier sei nochmal explizit auf Rezos Video und wie Frau Klöckner als Landwirtschaftsministerin quasi Politik gegen Tiere macht.
Genau. Ja, sie hat ja da diese Kastenverordnung da festgeschrieben. Das wird bei Rezo ja auch sehr schön dargestellt. Und jetzt wird gesagt, noch mehr Tierwohl. Das ist eigentlich schon fast zynisch im Grunde.
Genau, also eigentlich ist es die CDU, die dafür sorgt, dass Landwirte gemobbt werden.
Mhm.
Ja, indem sie quasi eine Politik machen, die absolut Landwirtschaft in der heutigen Form in Frage stellt.
Ja. Ja.
Und auch das trägt sich quasi in Zeile 1742 nochmal wieder. Unser Ziel ist es, Fleisch statt lebende Tiere zu transportieren. Ja, sie wollen halt das irgendwie schaffen, aus den schlechten Nachrichten wegzukommen, denn, dass wir ein
Tiertransport
verändert ist und wollen tatsächlich jetzt schon fertiges und quasi idealerweise verpacktes oder prozessiertes Fleisch bearbeiten. Um dann quasi aber auch nicht irgendwie zu kommentieren, vielleicht wäre es ja so mal sinnvoll, ein bisschen weniger Fleisch zu verbrauchen. Also es steht nicht zur Debatte.
Ja, das können sie nicht reinschreiben, weil das sofort eine Nachricht wäre, wenn die CDU den Veggie Day ausruft.
Es muss ja kein Veggie-Day sein, aber das zumindest erstmal zu realisieren. Landwirtschaft hat eine enorme Auswirkung auf das Klima und zugunsten dessen, zur Erhaltung der, was weiß ich, Artenvielfalt und gegen Monokulturen, gegen überbordende Fleischwirtschaft machen wir jetzt was. Und dazu gehört auch zum Beispiel den Fleischverbrauch um 10% einzudämmen. 10% stört ja niemanden. Ist vielleicht mal ein Abend keine Salami auf der Stulle. Ne?
Ja, genau.
Ja. Kommen wir nicht so weiter. Aber Wolfsmanagement brauchen wir.
Ja, Wolfsmanagement, ja. Ja, das ist ein sehr emotionales Thema. Da gibt es zwei Gruppen. Da gibt es die Schafsfreunde und die Wolfsfreunde. Und die bekriegen sich irgendwie, man weiß auch nicht genau. Ich bin in eine solche Diskussion geraten vor einiger Zeit, wo ich mir auch gedacht habe, was bitte geht jetzt hier vor? Ne? Also,
ja. Aber Wolfsmanagement finde ich dann schon sehr verklausuliert. Ja.
Ja, vor allen Dingen ist es ein minimales Problem. Ja,
absolut. Ja. Aber, und das fand ich spannend, Verklausulierung und nicht wirklich den Teufel beim Namen nennen, haben wir nämlich gleich in der nächsten Zeile.
Ja.
Und zwar, Digitalisierung und neue molekularbiologische Züchtungstechnologien können die Landwirtschaft umweltfreundlich machen. Was ist das?
Ja, das ist Gentechnik, molekular. Neue molekulare Biologie,
Die wollen quasi einen europäischen Rechtsraum schaffen, dass zukünftig CRISPR-Cas großflächig angewendet wird.
Genau.
Steht hier.
Naja, wie Volt.
Ja,
wollen
genau.
Das ja auch.
Ja. Also Volt sagt immer noch so ein bisschen, wir müssen vorsichtig sein, wir müssen kontrolliert machen. Die hier wollen den Markt schaffen.
Die wollen sofort,
Die wollen sofort mit dieser Gentechnologie raus und wollen damit quasi, was die Landwirte wohl dafür von halten, wenn dieses gentechnikfrei nicht mehr auf ihren Labels sein kann, weil sie nicht wissen, was ihre Tiere da fressen.
Ja, genau.
Da sollte man nochmal die Landwirte fragen.
Ja, das wird nicht. Also hier wollen sie wirklich was vorantreiben, was äußerst problematisch ist. Ich meine, ich bin ja, wie gesagt, der Forschung gegenüber aufgeschlossen, aber sowas soll ja hier gleich eingeführt werden, sozusagen. Und das ist
den dritten Schritt vom ersten zu machen.
Zu schnell. Ja.
Tja, ansonsten haben wir dann noch ein bisschen nachhaltige Landwirtschaft, was allerdings auch, da steht in der Überschrift, steht nachhaltige Landwirtschaft und unten drunter steht, Landbau muss ökonomisch tragfähig sein. Und wir werden mittlere und kleinere Betriebe höhere Direktzahlungen für sie ersten Hektare fordern. Das heißt, die gehen halt. Wir hatten ja schon mal diskutiert, die Tatsache, dass die EU-Agrarpolitik sich nicht nach Nachhaltigkeit und nach Effizienz quasi ausrichtet, sondern einfach durch Größe der zu bestellenden Fläche. Und hier möchte die CDU an dem bestehenden System halt festhalten und möchte halt einfach nur ein Stück mehr Geld auf die ersten Quadratmeter ausbezahlen.
Ja, das soll eine Veränderung sein. Also sie wollen schon die EU-Politik verändern, für die sie seit Jahrzehnten mitverantwortlich sind. Denn nicht nur sind es eben vor allem christdemokratische Regierungen in Europa, die da den Ton angeben, sondern eben auch im Europaparlament. Ne? Die Europäische Volkspartei ist die stärkste Gruppierung. Und darin ist wieder die CDU-CSU die stärkste Gruppe. Also jetzt zu tun, das müsste man da mal was besser machen, das hätten sie schon längst tun können.
So ein bisschen Commitment hier. Ja, ansonsten haben sie eigentlich nicht so viel zu erzählen. Ja, es geht natürlich immer wieder diese Standardworte, Kohlenstoffspeicherung im Boden, Agroforstsysteme, Agri-Photovoltaik. Aber das ist halt alles wieder so Plätscher, nichts Konkretes. Ja, also als eine Partei, die da quasi eigentlich davon ausgeht, dass sie da die Hosen anhat oder dass sie da quasi die Kompetenz hat, passiert da eigentlich nicht genug.
Ja. Naja, und dann sagen sie hier Zuschüsse zu mehr Gefahrenversicherung, um von den Klimarisiken abzusichern. Da haben wir die Erkenntnis, dass man offenbar nicht viel tun kann, weil man nur die Versicherungen hier ansieht.
Immerhin akzeptieren sie in der Zeile 18.15, dass durch den Klimawandel Risiken entstehen, die quasi irgendwie adressiert werden müssen. Ja, und da wird dann tatsächlich, und das fand ich für das ganze Wahlprogramm mal sehr erfrischend wäre zu viel gesagt, habe ich gesagt, so viel Ehrlichkeit plötzlich, ja, Trockenheit, Spätfröste, Starkregenereignisse nehmen zu. Ja, dann, aber im nächsten Satz wurde mir klar, warum dieses Schreiben natürlich einfach, um wie die Landwirte quasi wieder ins Boot zu holen und zu sagen, hey, ja, wir geben euch viel Kohle, wenn da irgendwas passiert. Mhm. Oder wir versprechen.
Na, wir geben euch einen Zuschuss zur Versicherung. Damit kann man die Versicherungswirtschaft auch nochmal ordentlich stärken. Die erhöhen schnell die Preise, was sie ohnehin tun werden. Aber natürlich noch leichtfertiger, wenn auch die Kunden kommen. Man kann ja nicht die Preise für die Versicherung unendlich erhöhen, weil dann die keiner mehr abschließt, richtig, obwohl er sie braucht. Und hier wird es einfach so gemacht, dass es dann einen Zuschuss gibt vom Staat. Und schon ist das eigentlich eine Subventionierung der Versicherungswirtschaft. So kann man natürlich den Klimawandel auch nutzen. Eigentlich schlimm.
Ja, schlimm. Schlimm, schlimm, schlimm.
Gut. Gute Ernährung einfach machen. Steht dann hier. Mit Nutri-Score. Ach, das ist doch das, was die Klöckner die ganze Zeit blockiert hat.
Ja, und hier in Zeile 1856, wo sie sagt, so werden zum Beispiel Zucker, Fett und Salz in verarbeitenden Lebensmitteln reduziert. Wir haben nur festgestellt, es hat gar nicht stattgefunden, sondern wurde einfach nur auch verschleiert. Und stattdessen haben wir immer noch viel mehr Zucker, als eigentlich gut für uns wäre. Mhm. Also ja, auch hier wieder quasi rein.
Ja, man beachte das passiv. So werden Zucker, Fett und Salz reduziert. Ja, die werden mal reduziert. Wer reduziert die denn und warum? Ja? Könnte man da vielleicht durch Gesetze oder vielleicht durch eine Steuer auf Zucker? Nee, das darf nicht sein. Es muss sozusagen von selbst geschehen. Im Dialog mit der Wirtschaft. Im Dialog mit der Wirtschaft. Also meine Güte, das kann man doch nicht machen. Was ist ja nicht mal eine freiwillige Selbstverpflichtung, von der man schon weiß, dass es nichts bringt.
Ist nur ein Dialog mit
der Wirtschaft.
Ja, also, Dialog von Klöckner.
Die sagt aber, Mensch, könnt ihr nicht ein bisschen den Zucker reduzieren?
Mach klar, machen wir. Aber weißt du ja nicht.
Ja, ne? Also das geht doch nicht. Das geht doch wirklich nicht. Also, naja.
Ja.
Transparenz für nachhaltige Erzeugung beim Lebensmittelkauf herstellen. Ja, Transparenz, das wollen wir eigentlich die ganze Zeit, aber irgendwie.
Wir wollen halt, aber das hatten wir auch schon mal diskutiert, ja. Wir kommen ja immer wieder so in Themen. Also wie viele Gütesiegel sind eigentlich gut? Wie viele Gütesiegel schaffen eigentlich die Transparenz gegenüber verwirren oder sind halt nicht ausdrucksfähig, weil sie einfach bestimmte Dinge nicht mit einbeziehen? Hier natürlich, unser Ziel ist eine verpflichtende europäische Haltungs-Tierwohl-Kennzeichnung, was nichts anderes bedeutet, als die Tierhalter in Deutschland, wir müssen quasi und die Konkurrenz ausschalten. Das heißt, wir müssen die Maßgaben, die wir hier den Tierhaltern quasi auferlegen, die müssen wir natürlich überall haben, um sicherzustellen, dass die Leute auch weiterhin unser Fleisch kaufen. Ja, dafür brauchen sie diese Tierwohlkennzeichnung.
Ja.
Und dazu kommt auf in 1881, kommt dann ergänzend zum Ökosiegel, brauchen wir noch ein weiteres Siegel, und zwar ein nachhaltiges Siegel für konventionelle Agrarprodukte.
Ja.
Also wir werden hier mit Siegeln irgendwie überfrachtet, und nur um dieses subjektive Wohlgefühl zu auf meiner Plastikverpackung für ein Hackfleisch für 99 Cent für 500 Gramm ist doch so ein Gütesiegel drauf. Da kann es doch dem Tier gar nicht schlecht gegangen sein.
Ja.
Ja. Ja. Das ist das, was hier eigentlich gefordert wird.
Ja, Lebensmittelverschwendung bekämpfen. Da wird nochmal konstatiert. 12 Millionen Tonnen weggeworfen Lebensmittel pro Jahr, 75 Kilogramm pro Person sind entschieden zu viel. Ja, danke. Jetzt muss aber da was kommen. Und dann.
Ja, dann kommt's. Und zwar Fingerpointing. Da kommt in der Zeile 1907 kommt klar zum Ausdruck, dass Lebensmittelverschwendung ist ein Problem von jungen Menschen.
Ja. Ja. Ja, das ist doch völlig irre.
Also die älteren Herrschaften hätten schon ein relativ gutes Verständnis davon. Ja, aber die jungen Menschen sind ja so so wenig nachhaltig und so wenig reflektierend. Ja, das muss man unbedingt denen nochmal nahe bringen. Völlig.
Ja. Ja, und es steht wirklich, es sind eigentlich keine, also gut, die Anpassung des Mindesthaltbarkeitsdatums. Das ist natürlich schon ein interessanter Punkt. Also eigentlich müsste das Mindesthaltbarkeitsdatum abgeschafft werden.
Richtig.
Ne? Aber das steht hier nicht, nur Anpassung. Ne? Also es ist auch sehr halbherzig. Also das sind keine wirklichen Maßnahmen hier. Also sensibilisieren, ne? Vereinfachen mit den Lebensmittelspenden, vereinfachen, ja. Ne? Anpassung des Mindesthaltbarkeitsdatums. Ja. Automatische Preissenkung über eine App. will man dann.
Ach Gott. Oh,
also.
Naja. Neuland ja. halt, ne?
Ja, genau. Ja.
Das war's dann
das
mit
war's
dem
dann.
Klima. So, ja, und zwar in mehrfacher Hinsicht.
Wir haben gerade mal die Hälfte des Programms, aber ja, Seite 59 von 140. Nee, Moment, was ist das? Seite 55 von 139. So. Ja. Und da endet das Klima, dann kommt nichts mehr. Stimmt.
Da kommt nichts mehr. Das gibt
nee.
Noch einen Punkt.
Ja,
den ich gleich anwenden oder
nicht gern, wahrscheinlich aber denselben, aber
ich war auch sehr schockiert, dass das alles war, was die CDU zum Klima zu sagen hat.
Ach doch, es kommt noch was Negatives, also wo man den Klimawandel vorantreibt, Wohnungsbau und Wohneigentum schaffen.
Ah ja, okay, das kam noch ein bisschen später, ne?
Gut, aber das heißt ja kein Klimaschutz, sondern das Gegenteil davon.
Ja, ich glaube, das ist tatsächlich auch eine Erkenntnis, die sich die CDU nachhaltig entzieht. Ja.
Mhm.
Bau- und Immobilienlobby
ja.
Ist da deutlich stärker als das Verständnis darüber, dass graue Energie Unmengen an CO2 emittiert
ja.
und
ja.
vor allen Dingen auch keine Klimagerechtigkeit schafft.
Mehr Raumfahrt ist vielleicht auch nicht so klimafreundlich, aber gut. Das kommt auch noch. Muss noch mal um Klima
ja,
gehen.
Im schlimmsten Fall müssen sich halt die Menschen in der CDU dann auf andere Planeten retten, die ja quasi keine Möglichkeit haben mehr. Ja, in ihrem
ja.
Raumbasis auf dem Mond oder so.
Ja.
Aber ich habe tatsächlich noch einen Punkt, und zwar auf Seite 70. Da geht es dann nämlich um die Generationengerechtigkeit.
Ah, ja, natürlich, natürlich. Ja. Das ist natürlich ein wichtiger Punkt.
Und der ist so wichtig, dass ich mir den angeguckt habe und ich habe ab dem Punkt eigentlich gesagt, Leute, lasst mich einfach in Ruhe mit euren Ideen, weil Generationengerechtigkeit wird mit Finanzen in Verbindung gebracht und wird hier natürlich so verargumentiert, dass beide Sachen nur zugleich funktionieren, ja. Hier steht, und das muss ich jetzt tatsächlich mal vorlesen, wir werden dafür sorgen, dass alle Menschen, die jeden Tag hart arbeiten und viel leisten, entlastet werden. Erstmal nichts mit Generationengerechtigkeit. Leistung muss sich lohnen, nichts generationengerecht. Wir werden auch Freiräume für unsere Unternehmen schaffen und dazu beitragen, dass sie wettbewerbsfähig bleiben. Nichts generationengerechtig. Gleichzeitig wollen wir so schnell wie möglich ohne neue Schulden auskommen. Das ist praktizierte Generationengerechtigkeit. Nein, ist es nicht. Das ist das,
genau, das ist
Gegenteil von
genau.
Generationengerechtigkeit, weil ihr
ja.
die Schulden
ja.
einfach auf zukünftige Generationen verschiebt und zwar nicht die finanziellen Schulden, sondern die Schulden an der
genau.
Erde und an dem übermäßigen Ressourcenverbrauch.
Ja, das ist das Problem mit der schwarzen Null. Das ist also gesagt mit schwarze Null, damit es in Zukunft keine Schulden, damit unsere Kinder keine finanziellen Schulden haben,
ja.
aber da übernehmen sie die komplett verrottete Infrastruktur, eine komplett kaputte Erde. Das ist doch dann der Punkt, weil wenn man in nichts investiert, dann.
Es geht nicht darum, unseren Kindern unser völlig abgehobenes Wirtschaftssystem überzuhelfen.
Ja.
Das
ja.
ist eine Ideologie, dieser Liberalismus. Ja, und wir sehen, dass er nicht funktioniert, so wie er jetzt praktiziert wird, funktioniert nicht. Aber wir müssen ihn stärken. Wir geben unseren Kindern dieses toxische Verständnis, dass alles immer wirtschaftlich sein
ja.
muss, dass immer alles einen Mehrwert, eine Wertschöpfungskette enthalten muss. Das ist toxisch. Eine Balance bedeutet, dass am Ende null existiert, dass am Ende so viel rausgeholt wie reingesteckt umgekehrt wird und nicht, dass noch Mehrwert geschaffen wird. Und wer das bislang noch nicht verstanden
ja.
hat, der hat auch Generationengerechtigkeit
ja,
verstanden.
Ja, das ist nicht verstanden. Das ist absolut nicht verstanden. Also hier wird mir es auch nochmal ganz deutlich, du hattest das ja vorhin schon angedeutet, dass das kommen wird, aber tatsächlich, hier ist Generationengerechtigkeit ganz eingeschränkt gemeint. Da geht es wirklich nur um die Sache mit den Schulden. Und das ist keine Generationengerechtigkeit, denn ja, das ist, also das geht ja auch von der irrigen Annahme aus, dass der Geldwert konstant
genau.
ist.
Genau, und unendliche Wertschöpfung existiert.
Und wenn aber man alles gespart hat und es ist jetzt, es gibt keine Schulden, aber man kann mit dem erwirtschafteten Reichtum nichts anfangen, weil die Erde kaputt ist,
richtig.
dann das ist nee.
Absurd. Es ist
absurd. Das ist
absurd.
Wirklich absurd. Ja.
Und da habe ich aber dann gesagt, okay, ab dem Punkt mache ich das CDU-Programm zu.
Mhm.
Weil die Definition von Gerechtigkeit, die die CDU hat, ist sowas von Nische und betrifft tatsächlich nur 1% der Bevölkerung dieses Landes. Ja. Und zwar die, die sich freikaufen können aus allen Folgen, die da kommen müssen. Das ist keine Partei, die ein Land regieren darf.
Ja, das geht nicht. Also das geht nicht. Also da ganz bestimmt hier diese Geschichte mit soliden Finanzen sicher in die Zukunft. Ja, wenn die Finanzen nichts mehr wert sind. Hier steht es ja auch nochmal. Gutes Wirtschaftswachstum in Deutschland ist ein Gebot der Generationengerechtigkeit. Also das kann man nicht machen. Also das ist wirklich eine Vorstellung, sehr eingeschränkte Vorstellung von Generationengerechtigkeit eigentlich. Ja.
Ja, ich muss ein Stück weit abschließend sagen, dass ich hatte so ein bisschen bei der AfD hatte ich mehr Befürchtung, das Wahlprogramm zu lesen. Ja, aber ich war auch bei der AfD, war ich ein bisschen abgeklärter und dachte
da
mir,
hat man
okay,
schon erwartet,
ja,
dass
genau,
nichts Gutes
ich
kommt.
Ich habe schon erwartet, okay, aber bei der CDU das jetzt hier zu lesen und zu realisieren, dass nach dieser Maßgabe schon die letzten 70 Jahre mit Abweichung regiert wurde, dass das schon das Selbstverständnis der regierenden Parteien in diesem Land sind.
Ja, ja, das ist
das hat das mich ist extrem sprachlos zurückgelassen.
Da ist nichts hat man da gelernt. Ich hatte noch ein paar Kleinigkeiten gefunden, Seite 104, Zeile 3719, der nachhaltige Staat, klingt ja schon mal gut, da soll also Ökostrom verwendet werden, energetische Sanierung von Bundesgebäuden und die Flotte sowie Regierungsflüge des Bundes. Also Flotte ist wohl wahrscheinlich, das sind wahrscheinlich die Autos gemeint, was auch komisch ist, ne, dass man, ja gut, aber es muss wohl sein, denn sonst passt es mit dem Elektroantrieb nicht und was soll das sonst für eine Flotte sein? Also,
die nehmen das großzügig, alles was gemeinsam irgendwie mit in einer Kolonne fährt, kann man als Flotte bezeichnen.
Und Regierungsflüge über synthetische Kraftstoffe dekarbonisieren. Auch interessant die Formulierung. Es wird jetzt nicht gesagt so, bei uns fährt kein Auto mehr mit Diesel, sondern es wird so ein bisschen dekarbonisiert. Also wahrscheinlich darf Laschet weiterhin mit dem Diesel fahren. Also das ist schon sehr seltsam. Also auch ein bisschen zurückhaltend und dafür wollen sie uns die Videoüberwachung überhelfen. Zeile 3796, Videoschutz an öffentlichen Gefahrenorten ausbauen. Ich glaube, die Vorratsdatenspeicherung kommt auch noch. Ich habe da jetzt dann ein bisschen schnell drüber weggelesen.
Ja, was die davon halten,
weil das auch mit Klima nichts zu tun hat. Doch eigentlich auch, aber das ist nicht das Hauptproblem der Vorratsdatenspeicherung. Ja, dann Lebensqualität in Stadt und Land aus Liebe zu unserer Heimat. Ne? Da geht es jetzt, da habe ich auch gestaunt. Ne? Also man kann ja halten davon, was man will hier mit der Lebensqualität, aber die stellen sich eine Lebensqualität der 50er Jahre vor. Da steht doch tatsächlich... Dann kommt das Unterkapitel bei der Lebensqualität, gutes Wohnen in lebendigen Dörfern und Städten. Eine Politik gegen Einfamilienhäuser ist gegen die Interessen der Menschen und mit uns nichts zu machen. Ja, aber mal ganz abgesehen davon, dass es klimapolitisch unmöglich ist mit den Einfamilienhäusern. Aber was stellen die sich denn vor? Es ist doch nicht lebenswert, wenn wir wie in den USA riesige Vorstädte haben, wo ein Haus neben dem anderen ist. Das ist doch kein lebendiges Dorf oder eine lebendige Stadt, das nur aus Einfamilienhäusern besteht. Mehr bezahlbaren Wohnraum schaffen, da soll dann natürlich auch nochmal gebaut werden, auf Teufel komm raus. Dann wird auch das ist irgendwie eine ehrliche Baupolitik, um das Umland zu stärken. Was bitte ist eine ehrliche Baupolitik? Ehrlich hat doch wieder nur konnotativen Wert, also soll irgendwie ein schönes Gefühl hervorbringen. Was ist denn sonst dass eine Partei nicht eine unehrliche Baupolitik fördern wird? Das soll natürlich auch nachhaltbar und bezahlbar, steht dann gleich, sein. Gebäude energetisch sanieren, gut, das hatten wir schon mal für die Bundesgebäude, jetzt für alle Gebäude. Und dann den Traum vom Eigenheim verwirklichen. Also noch mehr bauen.
Ja, die hängen dann quasi noch so veralteten Überzeugungen an.
Ja.
Und blenden eigentlich die großen Probleme aus.
Ja, Tourismus ausbauen, gut, ne? Aber da muss man doch auch ein bisschen darauf achten, dass dieser Tourismus in einer Form klimagerecht ist, ne? Und nicht einfach ausbauen.
Also sie hätten immer gerne Forschung und Entwicklung, aber in dem Augenblick, wo ihnen die Wissenschaft vielleicht mal sagt, was ihnen nicht in Kram passt, wird es sofort quasi abgewertet oder wird es ignoriert, ne?
Ja.
Auch wieder so der.
Und dann die beste Verkehrsinfrastruktur, 4652, auf guten Straßen mit dem Auto oder dem Bus unterwegs sein können, ne? Das ist das Ziel der CDU.
Keine Veränderung, keine Klimakatastrophe.
Also das ist doch Wahnsinn. Ne? Also dann überall nachhaltig mobil sein. Überall, naja, überall vielleicht doch nicht. Menschen sollen so mobil sein, wie sie es möchten. Individuell, flexibel und umweltfreundlich. Dabei ist uns die Wahlmöglichkeit zwischen den Verkehrsangeboten genauso ein Anliegen wie die Vernetzung und Digitalisierung von Mobilitätsformen. Also wieder das Auto. Da steht doch, also es ist verklausuliert, aber heißt doch, wir sind die Autofahrerpartei.
Das ist Leugnung des Klimakatastrophe durch Ignoranz. Ja. Also wer hat das gesagt? Westerwelle war es, der sprach davon spätrömischer Dekadenz.
Mhm.
Ja, von dem irren Annehmen, dass all das, was wir uns hier genommen haben, nicht irgendwelche Auswirkungen hätte, all den Lebensstandard, den wir uns geschaffen haben, nicht irgendwie zurückfeuern würde auf uns.
Mhm. Dann soll natürlich nochmal das nächste Mal, auf der nächsten Seite ist auch wieder die Rede vom motorisierten Individualverkehr, vom LKW und PKW-Verkehr. Und dann plötzlich, zack, Schöpfung bewahren. Ne? Wie passt das denn zu dem, was wir gerade eben hatten? Ne? Ja, dann geht es um bedrohte Arten und so, klar. Ne? Aber so ein relativ kurzer Abschnitt, den haben sie irgendwie meiner Ansicht nach an der falschen Stelle eingeklemmt, aber gut. Dann wird das Ehrenamt wieder gefördert, klar, also nichts vom bedingungslosen Grundeinkommen oder so. Ja, und dann ist eigentlich schon Schluss. Dann kommt plötzlich noch dieser der Schlussteil eben über Sportförderung. Und dann endet das mit dem Satz, das ist auch der Maßstab für eine Bewerbung um Olympische Spiele in Deutschland. Schluss. Und das als Schlusswort, dass sie die Olympischen Spiele in Deutschland haben wollen, ist doch grotesk. Die Olympischen Spiele sind doch auch ein Wahnsinn, ein ökologischer Wahnsinn. Und das jetzt hier, naja.
Ja, das passt alles in ein Lebensbild der 50er Jahre des 20. Jahrhunderts.
Mhm.
Dieses Programm ist grotesk. Ich glaube, du hast das richtig ausgedrückt.
Ja. Also, wenn ihr die Olympischen Spiele in Deutschland haben wollt, dann bitte. Dann können wir nachher das Licht hier ausmachen, weil es sowieso nichts mehr gibt. Also, nee, also es ist wirklich, also ich war dann am Ende schon auch sehr schockiert. Ja. Was
ich bin auch ermattet.
Sagen?
Ich glaube, so die dieses Programm ist so ein bisschen so wie bei Harry Potter, die Dementoren, die quasi einem jegliche Energie entziehen.
Ja. Ja, vielleicht sollten wir jetzt zu einem Ende kommen.
Ja.
Also Fazit, CDU, CSU. Nee, bitte. Wählt was anderes.
Das ist ein gutes Schlusswort, kann ich nichts sagen.
Ja.
Bitte wählt was anderes.
Ja. Gut. Ja, dann schauen wir mal, was noch so kommt. Wir würden dann vielleicht noch eine Folge, wenn wir einen Termin finden, anschließen.
Sicher.
Und
ja, es gibt tatsächlich noch so ein paar kleinere Parteien, die sich anschicken, sich im Bereich des Klimaschutzes auch noch so ein bisschen verdingt zu machen. Da sollten wir vielleicht nochmal schauen. Ich glaube, die ÖDP ist so.
ÖDP, genau.
Und
hat uns ja auch geantwortet.
Genau, die sollten wir berücksichtigen. Außerdem vielleicht die Humanistische Partei. Mhm. Ich weiß nicht, ob es jetzt so viele Erneuerungen in diesem Programm gibt, aber wir werden mal einen Blick reinwerfen und vielleicht noch ein, zwei andere Parteien.
Mhm.
Nicht viel, aber einiges auch noch, was man so in Klimapolitik umdenken könnte.
Ja. Naja, man kann da Positives und Negatives sagen bei der Partei, die Partei. Ne?
Richtig,
das
in der Tat.
Das muss man halt sehen, ob da umfassend das Problem erkannt worden ist. Das lassen wir jetzt mal offen.
Also wenn ich das, wenn ich das CDU-Wahlprogramm lese, dann verstehe ich auf jeden Fall die Existenzberechtigung.
Ja, das ist schon, man ist dann anschließend, denkt sich jetzt, also jetzt bitte, und dann möchte man gerne auch nochmal was Lustiges hören. Ja. Denn eigentlich, ja, teilweise das CDU-CSU-Programm, es gibt ja die Kurzfassung der CSU, ja, brauchen wir, glaube ich, nicht groß drauf einzugehen. Das hat schon, teilweise denkt man, schreibt hier vielleicht der Postillon. Also das ist...
Ist das eine Dystopie?
Ja,
und dann können wir jetzt schauen, ob wir beim nächsten Mal, da gibt es sicherlich so kurz vor der Wahl noch mal ein paar andere Entwicklungen,
ja,
auf die wir das vielleicht noch eingehen
sehr
können.
Viel. Genau.
Und dann vielleicht auch unseren Abschluss quasi formulieren, was wir uns denn wünschen, was so die wichtigsten Punkte wären. Ich glaube, das wird ganz spannend.
Wir müssen bald zum Abschluss kommen, denn es gibt ja auch viele Brieffehler.
Ja, in der Tat, genau.
Und ich bin immer gegen Briefwahl gewesen, also nicht gegen das gibt schon, das finde ich gut, aber dass ich selber Briefwahl mache, also ich kann mich gar nicht mehr erinnern, weil ich das letzte Mal den Briefwahl gemacht habe. Also ich gehe da immer gerne hin. Nur diesmal, nachdem ich die Wahlbenachrichtigung bekam und das wieder, also diesmal wieder in einem Wahllokal ist, wo ich ungern hingehe.
Ja, vor allem der Brief ist extrem dick diesmal, ja, also es ist wie CO2.
Ja, aber ich überlege, ob ich nicht tatsächlich die Briefwahl machen sollte, obwohl sie wahrscheinlich weniger ökologisch ist, als dahin zu gehen. Na, ich kann es mir ja noch überlegen.
Tja, die Frage ist immer, was externalisiert man oder welchen Prozess schafft man ab, wenn man einen anderen Prozess nutzt, ne? Und danach sollte sich ja Energieeffizienz immer richten.
Ja.
Aber ja, damit danke ich auf jeden Fall. Also es war
ich weiß, was ich mache.
Warte.
Ich mache eine Briefwahl, aber mache die im Rathaus Schöneberg. Das heißt, ich gehe dahin,
das
ist total energieeffizient, und gebe meinen Wahlschein direkt dort ab.
Ja, das geht natürlich. Ja? Das ist natürlich die beste Idee.
Ja, dann schauen wir mal. Also, vielen Dank.
Vielen Dank fürs
Vielen
Zuhören.
Vielen Dank auch fürs Zuhören. Und ich bitte auch um Kommentare oder irgendwelche Tweets oder sonst was. Das hilft immer. Wir greifen das gerne auf.
Ja, vor allen Dingen, wer komplett anderer Meinung ist, der soll gerne mal...
Ja, kann man auch. Also es gibt ja vielleicht Leute, die sagen, das ist das einzig Wahre, was hier CDU-CSU-Wahlprogramm steht. Ja, setzen wir uns auseinander damit. Klar. Gut, Dankeschön.
Tschüss.
Auf Wiederhören. Bis zum nächsten Klabauterkast.